Gästeliste Geisterbahn.
Der Podcast. Es gab einen Podcast in deutschen Landen. Drei Männer machten sich auf der Suche nach etwas, was sie nicht finden wollten.
Wo könnte es nur sein?
Auf die Suche ist natürlich nicht so schön.
Nils Schmokelmann, Markus Bokelmannberg und Schmoni Donnenwen. Sie haben sich es zur Aufgabe gemacht, den heiligen Berg der Kokosnüsse zu erobern. Ja.
Du guckst doch jetzt gerade einfach nur im Zimmer rum und erzählst irgendwie was. Und dann liegt wahrscheinlich irgendwo so eine Kokosnussschale
genau,
rum.
Ich habe viele Kokosnüsse zu Hause. Das ist so ein bisschen so ein Ding. Das ist auch echt oft unangenehm. Ihr habt es ja schon miterlebt. Ihr kennt es ja.
Klar.
Aber es ist natürlich immer wieder erstaunlich, ne, was dann halt passiert, wenn ich irgendwie Leute mit nach Hause bringe. Sind die immer erstmal voll schockiert von meiner Sammlung. Aber ich meine, also erstmal kann man sich ja sein Hobby nicht aussuchen.
Ja,
ich habe halt Kokosnüsse für mich halt recht früh entdeckt. Mhm. Ich meine einfach die Härte, die Beschaffenheit, dass es drin hohl ist. Man kann es essen, man kann daraus trinken. Man kann aus diesem Fell, habe ich ja, ihr kennt ja meine Kokosnussfelljacke.
Klar, Coco Donny.
Ja, Coco Chanel mit SCH. Ja. Und das ist einfach so eine Sache. Aber ich kann auch ein bisschen nachvollziehen. Es ist schon ein bisschen unangenehm. Also am meisten überrascht mich, dass die Leute am meisten überrascht, dass sie nicht klarkommen, dass ich so, also meine meisten Möbel halt aus Kokosnussschale bestehen.
Ja, ich fand es halt ein bisschen, also es war, ich fand es irgendwie ganz spannend, auch weil du das schön angerichtet hast und so, das fand ich ganz cool, aber es hat halt nicht so viel ausgehalten, ne? Das fand ich dann schon ein bisschen.
Ich fand auch so, als Sessel jemandem eine Kokosnussschale anzubieten, etwas unglücklich, möchte ich mal so formulieren.
Ja, okay, gut, aber ich, also für deine Größe kann ich ja nichts, ne?
Aber das Kokosnuss-Telefon dazu fand ich wiederum super. Das fand ich irgendwie, fand ich witzig.
Und dann, ja, aber also eine Sache habe ich jetzt aber aufgehört, das war noch, als ihr da wart bei mir, war das noch mein Ding. Ich habe jetzt aufgehört, dieses, wer hat die Kokosnuss geklaut, auf Dauerschleife sozusagen laufen zu lassen, das habe ich jetzt aufgehört. Weil es hat die Leute dann auch, die Nachbarn so ein bisschen, gab es ein bisschen Ärger.
Doch, naja.
Naja.
Ja. Was ist denn eure Lieblingsfrucht eigentlich?
Brokkoli.
Brokkoli. Nee, also ich bin jetzt sehr gespannt auf Nils Antwort. Wer so schwermütig einatmet bei dieser Frage, da merkt man schon, da hat sich einer auch schon länger mit diesem Thema beschäftigt, habe ich das Gefühl.
Ich sage, meine Lieblingsfrucht ist die Banane.
Sind die eigentlich alle weiblich, fällt mir gerade auf? Alle Früchte?
Was?
Nee, der Apfel, okay. Die Banane, die Himbeere,
ja, ziemlich exotisch,
die Erdbeere.
Ne?
Ja, bei
die
mir ist
Banane.
Es
ich bin
die Himbeere.
Ich merke, dass ich jetzt so im Alter plötzlich einen großen Mango-Jeeper entwickelt habe.
Oh.
Ich stehe plötzlich auf alle, vor allem aber auch gerne herzhafte Essen, in denen Mango irgendwie beteiligt ist. Das hatte ich früher gar nicht, das habe ich jetzt plötzlich ganz stark.
Aber es wird doch dann süß immer. Das ist, ich finde, das ist nicht eklig so. Ich finde immer eklig, so wie deswegen ja auch Pizza Hawaii und so mag ich gar nicht, wenn halt irgendwie sowas Herzhaftes mit Süße irgendwie ist.
Pizza Hawaii mag ich auch nicht, aber zum Beispiel Riefkoche, also Reibekuchen, also wie man hier sagt, Kartoffelpuffer, die isst man ja auch mit Apfelmus zum Beispiel. Das ist ja auch eine schöne Verbindung von herzhaft und süß.
Du hast Kartoffelpuffer gerade aggressiv gesagt. Kartoffelpuffer.
Ja, weil er Triefkoche heißt, verdammt nochmal.
Ja, oder hast du irgendwie so eine persönliche Fehde zu Kartoffelpuffer?
Oder wenn man es hochdeutsch sagen möchte, Reibekuchen.
Jetzt habe ich es auch verstanden.
Ich möchte noch einen Reibekuchen.
Aber ist es das gleiche wie Rösti?
Nee, Rösti ist ein bisschen anders. Rösti ist was anderes als Reibekuchen. Rösti, ich weiß gerade nicht genau.
Wäre natürlich geil, wenn du jetzt gewürztes was, ne?
Na, ich glaube, dass die Kartoffel gröber gehobelt ist für ein Rösti. Und ich glaube, ein Rösti ist grundsätzlich auch mit Käse. Das sind Reibekuchen nie.
Ja,
ah, ja.
Das ist wieder einer dieser Folgen, also gerade jetzt, bis jetzt so, das ist einer dieser Folgen, wo ich denke so, wenn das jetzt mal meine Mutter hört, einfach mal so und dann einfach mich dann fragt, und das ist, macht ihr die, seit 4 Jahren? Also ich verstehe nicht, Und das hören ganz viele Leute? Ich verstehe nicht.
Hier gibt's ja, es gibt ja hier in Berlin, gibt es im, wie heißt der Park da? An, ist das der
Weinberg,
Weinsberg?
Weinbergspark an der Kastanienallee.
Richtig. Da gibt es einen Schweizer, ein Schweizer Restaurant, das Nolas heißt es, glaube ich. Und da kann man auch mal Rösti bestellen. Da kriegt man dann direkt so eine ganze Pfanne. Ja. Ich glaube, Rösti hängt auch nicht unbedingt zusammen. Also das ist ja dann relativ lose.
Ja.
Das ist ja dann
ja, aber so das ist da, wenn es dann gebraten ist, hängt zusammen. Rösti gibt es auch viel auf Raststätten.
Mhm. Ja. Ja. Rösti mit Bockwurst, oder was?
Und Rösti quasi. Nee, Rösti dann einfach so, als kannst du da mit Käse und so bestellen.
Ich lachte eben nicht wegen dem genialen Wortwitz, sondern wie du ihn vorgetragen hast. Ja. Also so, selbst so gelangweilt mit dem eigenen Witz, den dir dein Gehirn gegeben
ja,
hat.
Ja, ich wollte direkt weitermachen, das war mir unangenehm.
Ja, ja, aber muss halt trotzdem raus. Das ist ja,
ja, muss man raus, ja. Dafür machen wir das hier. Einfach nur, damit es rauskommt.
Ja, das ist ja auch quasi Geld, was ja direkt reinkommt jetzt, ne? Also die ganze Rösti-Lobby wird sich natürlich melden, denke ich mal.
Klar, die Rösti-Industrie.
Ja. Das ist ja generell immer so, dass uns Firmen im Nachhinein bezahlen dafür, dass wir über sie geredet haben.
Die Röstingsindustrie, ja, die ist natürlich sehr groß in Deutschland, große Lobby.
Ja.
Auch die Waffellobby in Deutschland riesig, muss man sagen.
Ja, gefährlich auch.
Ja. Ja, es gibt auch sogar bei McDonald's gibt es auch immer den McRösti einmal im Jahr irgendwie, der ist auch gar nicht so schlecht.
Ja.
Aber da ist dann auch eigentlich eher eine Art Kartoffelpuffer, was die als Rösti verkaufen, was da drauf ist.
Schon vor, du gehst aus Versehen, so als Gangster willst du eigentlich in die Waffenlobby und dann landest du wirklich an der Waffellobby und bist irgendwie die ganze Zeit so. Und die reden immer so in so geheim, also so angedeutet und du checkst halt bis ein paar Jahre rein einfach, dass es gar nicht um Waffen geht, sondern um Waffeln. Und ja, okay. Es klingt nach einer guten Story, ich sag mal so. Paulina Roginski, Frederik Lau und wen haben wir noch? Das kann gespielt werden. Regie Till. Die Waffellobby.
Und dann für das Plakat stehen alle vor einer weißen Wand, dann ist so ein Rot geschrieben oben drüber.
Ja, und Paulina steht natürlich Rücken an Rücken mit Frederik Lau und so, und beide haben die Arme so über wie heißt das, quer, also Kreuz, und ineinander verschlagen und dann gucken diese augenrollend in die Kamera so, oh, es war ja gar nicht Waffel, es war ja auch.
Die haben die Arme ineinander verschlagen?
Ja, ich war so klar, dass es kommt, das ist so 100 Punkte. Das war wirklich so geil. Ich weiß nicht, wie heißt denn das nochmal, wenn man die Meinst Arme...
verschränkt? Oder
verschränken.
Was? Ach so, weil ineinander verschlagen würde heißen, dass sie ihren Arm mit seinem Arm so umwickelt
hat.
So.
Das ja, jetzt, super merkwürdig jetzt hör auf, du was weißt, was ich meine. Mich. Wie heißt denn das nochmal?
Wie bei diesem, wenn man sich so gegenseitig streckt und dann so auf den Rücken nimmt, weißt du? Wenn man sich so einhakt.
Ja. Rücken an Rücken. Ach so, genau, wie wenn man so, der eine so kann hochhebt. Auf allen Vieren laufen und dann nimmt man den quasi so mit, wie einen Rucksack, ne?
Ja, wenn man den so hochhebt, damit der Rücken gestreckt wird, so.
Ja.
So einknackt, einrenken.
Warum heißt das eigentlich Rucksack? Wegen Rücken? Rückensack? Oder ist es so ein altdeutsches Wort vielleicht für Rücken, also der Ruck?
Ne, Rücken macht
also ich glaube, Rucksack würde irgendwie, würde schwerer auszusprechen sein. Deswegen.
Rucksack.
Aber man sagt auch Hau Ruck, ne? Ja.
Du Rucksack, du! Das klingt so ein bisschen wie Kölner, so ein kölsches Schimpfwort. Aber du musst ja drehen, so Rucksack.
Ich glaube nicht, dass der Ruck, also es könnte natürlich auch sein, dass man, wenn man den Rucksack so auf den Rücken wirft, dass man das mit so einem Ruck macht und das deswegen Rucksack heißt. Ich glaube aber eher, dass es eine Abwandlung vom Rücken ist.
Ja. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ja, die Rösti-Lobby. Ich habe auch vorhin noch überlegt, ein Rösti ist auch echt so kein gutes Date-Gericht, so, oder? So fürs erste Mal kochen, so für die Flamme oder der Flamme. Einfach genderneutrale Flamme, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und dann so, ja, komm doch mal vorbei, ich mache einen super Rösti.
Ich glaube, aber wenn man ins Restaurant geht und dann Rösti ist, ist das doch okay für ein erstes Date.
Oh. Ja, nee, aber ich meinte ja explizit jetzt das erste Mal kochen. Man sagt doch, kennst du doch, man sagt doch so, ich mache eine super Bolo oder ich mache einen super Kabeljau oder sowas. So, ja. Das Go-To-Gericht, wo man dann die Dame oder den Herren etwas beeindrucken kann mit einem Glas Rotwein zu Hause und dann gibt man halt danach Bums und so. Und da fände ich halt Rösti ein komisches Hauptgericht. So, I make a mean Rösti.
Aber was ist aber wieso?
Kannst du denn Herzform machen?
Ah, ich ahne schon, es kommt eine Frage, auf die ich keinen Bock habe, aber go on.
Was findest du denn dann, was ist denn ein gutes Gericht für so ein
erstes Date? Die Frage ist gut, okay.
Was ist so ein Gericht, was so richtig geil macht?
Ja, okay, so ein Teller Viagra einfach. So, zum Schniefen, denkst du einfach so drei Lines Viagra. Ja. Aufs Ding. Nee, aber also natürlich erstmal Austern, ne? Muss natürlich dabei sein. Das ist ja das Diaphragma. Ja,
das Diaphragma schlechthin, ja.
Ja, das Diaphragma. Das stimmt. Durch so eine
Auster, da kommst du einfach nicht durch. Aphrodisiakum.
Wenn die sich da so eine Auster hinhält, dann schrubbelst du dich tot. Aber ja, klar. Aber Austern sind ja, geben ja vor allem Tinte am Füller, ne? Ich glaube, die sind ja vor allem für Männer sehr.
Tinte am Füller.
Sehr gut.
Sehr aber ich glaube, die sind ein Aphrodisiakum. Und was ist denn noch so? Okay, abgesehen davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber man kennt das ja als Klischee, dass es so ein Sexgericht ist. Was gibt's denn da eigentlich noch? Da gibt's noch ein paar andere Sachen, ne?
Man sagt, glaube ich, immer, dass die Tonkabohne, wenn man
oft
in so Eis mitgemacht und so, und man sagt, dass die Tonkabohne extrem aphrodisierend sein
soll. Es gibt so Tonkabohnenaufstrich, der ist der Hammer. Kann ich nur empfehlen.
Oh. Und Ananas im Vortag halt, Ananas sozusagen zur Vorbereitung.
Ananas vom Vortag?
Achso, nee, Ananas
am Vortag.
Am Vortag.
Ich habe hier ein bisschen Ananas vom Vortag.
Das ist echt gut. Ananas vom Vortag ist das Weirdeste ever.
Sky, einer, der das immer so, der also alles falsch verstanden hat und dann das versucht, so ein super sexy Dinner. Ah, ich habe hier ein bisschen Ananas vom Vortag. Achso, findest du nicht so? Okay, guck mal hier, ich habe hier ein bisschen
Austernbohne,
Tinkerbohne.
Und dann kommt diese geile Stimme vom Völker. Aber Sven, heißt es doch nicht eigentlich, dass Ananas am Vortag gegessen werden soll? Naja.
Oh nein.
Oh nein.
Hat er so Eis mit grünen Bohnen und so.
Ja. Aber das war es tatsächlich auch schon, oder? Da gab es doch noch irgendwas, irgend so ein...
Da gibt es doch ganz viel.
Sogenanntes Sexessen irgendwie, keine Ahnung.
Sogenanntes Sexessen.
Aber vielleicht alles, was in Phallusform ist, vielleicht auch einfach. Oder so eine Feige sieht doch auch so ein bisschen aus wie Dingenskirchen.
Ja, aber das ist ja, aber, naja, also... Also erstmal...
Geht's dir gut?
Also erstmal... Erstmal Dinge, die
das wäre der schlechteste Moment ever gewesen, gerade Nils, um Schlaganfall zu bekommen. Das hätte doch keiner kapiert.
Das stimmt. Dinge, die in Phallusform sind, sind es gekocht ja meistens nicht mehr. Also ich meine jetzt Gurke, Zucchini, you name it.
Klar, die bleiben doch dann immer noch in der Form. Ja, wenn man sie nicht schneidet, bleiben sie doch in der Form, ja, oder gut, nicht?
Aber
Zucchini ins Wasser schmeißen, gekocht, ist doch immer noch.
lecker.
Ich habe hier eine ganze Zucchini.
Die ist nur so ganz komisch weich. Das ist doch mal ein geiles Gericht. Einfach nur Wasser zum Kochen bringen und dann die Zucchini einfach reinschmeißen. Salzen. Zucchini.
Also ich meine auch abgesehen davon, ne, dass dann auch irgendwie Feige und so, keine Ahnung. Aber wieso sollte mich das denn scharf machen, wenn ich Essen esse, das so aussieht wie Genitalien? das macht doch gar nicht, das ist doch gar nicht sexy.
Ich weiß es doch auch nicht, Mann.
Man muss jetzt natürlich auch nicht irgendwie Mett servieren oder so, aber irgendwo, es gibt ja noch eine Grauzone dazwischen.
Ja. Habt ihr das auch manchmal, dass wenn ihr auf Audacity schaut, dass ihr dann nicht so ganz sicher seid, ob es eigentlich gerade aufnimmt oder nicht, weil man so dieses, weil das ist so vom User-Interface so schlecht, ne? Man checkt ja bei diesem Knopf nicht, ist der jetzt aktiv oder nicht?
Aber man sieht doch die Wellen, wie es ausschlägt.
Ja, stimmt, da hast du eigentlich recht, ja. Das hast du tatsächlich komplett richtig eingeordnet und tatsächlich alle meine Fragen mit dieser Aussage beantwortet.
Das war ein faszinierender Blick hinter die technischen Kulissen von Gästeliste Geisterbahn.
Deutschlands fundiertestem Technik- und Sex-Podcast.
Und jetzt, und dann Jumbo Schreiner natürlich, und jetzt gucke ich mal, ob die auch schmecken. Und dann isst der einfach den Herrn so auf.
Aua, aua, hör auf.
Jumba, Jumbo, Jumba, Jumbi.
Ja, auch geil, wenn Jumbo Schreiner mal so Austern essen gehen würde. So Riesen-Austern. Ja.
Das ist einfach so ein Berg. Ja. Ein kleiner Berg.
Nee, so Muscheln, die halt so Fußball groß sind, die der dann, wo der so den ganzen Kopf reinsteckt.
Ich glaube, als Jumbo Schreiner so einkaufen gehen und so ein paar kleine normale Sachen kaufen, da wirst du immer, kriegst du dein ganzes Leben den Gag, so immer so, ja, komm, Jumbo. Ah, was? Ist ein Witz oder was? Ja. Für die Kleinwüchsigen oder was? Nee, ist für mich tatsächlich heute Abend einfach mal.
Ich glaube, Jumbo Schreiner geht gar nicht mehr einkaufen.
Hat er gar nicht nötig, ne?
Nee, glaube ich nicht.
Na, der ist ja die meiste Zeit in seiner Schreinerei halt.
Der ist ja meistens gar nicht da auch, eben. Und wenn
genau, dann Jumbo Schreiner gibt's, glaube ich, einfach gar nicht. Der ist einfach nur, der wird aktiviert von ProSieben für halt irgendwie im Frühling, halt, ne, für irgendwelche Tests mit Burgern wegen Barbecue-Saison. Und dann wird er einfach deaktiviert. So, Und dann wird er wieder aktiviert so im Herbst, so, oh, Kürbis-Eintopf, die große Kürbis, die große Kürbis-Tombola in Gelsenkirchen. Da müssen wir Jumbo rein hinschicken.
Ja, meinst du, er ist so animiert und dass er eigentlich so Shrek ist, aber dann wird er halt
das ein Hologramm
eingefärbt.
Ich glaube, Jumbo Schreiner ist ein Hologramm und immer, wenn er irgendwo hinkommt, was zu essen, fällt einfach alles Essen auf den Boden und irgendwer muss es dann danach immer aufwischen. Oh Mann, hätte ich das gewusst. Ja,
ein Schreinerdreh. Oh.
Das sind einfach zwei kleine Männer in so einem Kostüm einfach drin. Die sind einfach da drin, die wohnen da bei Jumbo. In den Jumbo, sagt man ja auch. Jumbo, Flieger Jumbo. Ja.
Aber ich fühle mich heute auch, ich fühle mich gemütlich Jumbo-mäßig, weil ich habe nämlich gerade eben meine Pantoffeln wiedergefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Und jetzt fühle ich mich super gemütlich.
Gemütlich Jumbo-mäßig.
Ja.
Sehr gut. Kannst du das noch mehr erläutern? Warum kommt das Jumbo-mäßige noch mit da rein?
Ja, wenn ich mich jetzt, guck mal, überleg mal, setz dich mal hin wie Jumbo. Dann sitzt man automatisch gemütlich da. So als hätte man so einen Schlafsack an.
Ja, Jumbo kann ja quasi immer überall sitzen. Das ist das Gute. Hat ja quasi.
Aber was sind das denn für Pantoffeln, Herm? Sind das so Filzpantoffeln?
Ja, die sind so grau, Stoff. Ich glaube, Filz ist es nicht. Haben ein gutes, haben so ein softes Fußbett, aber nur eine einfache Gummisohle. Ist ein bisschen, aber sind okay. Ich werde dir weiteres berichten.
So Hausschuhe und Pantoffeln, hattet ihr auch so welche? Ich glaube, das hat irgendwie jeder mal gehabt. So welche, die man einfach, die konnte man einfach nicht wegschmeißen. Die waren eigentlich nur, ich hatte auf jeden Fall so welche, die waren eigentlich nur noch so ein, gerade noch so mit zwei Fasern überhaupt zusammengehaltenes fetzen Stoff. Das waren irgendwie so, damals so eine Garfield-Pantoffel mit dem Garfield-Face. Die Augen waren schon voll creepy, weil irgendwie bei beiden so das Auge so abhing und so und es sah voll komisch aus. Aber irgendwie waren die so gemütlich. Kennt ihr das, dass man die einfach jahrelang nicht weggeschmissen hat? So die Lieblingspantoffeln.
Hatte ich leider nicht. Aber.
Oh, wirklich nicht.
Aber ich habe einmal, da waren wir irgendwo da waren wir im Westen damals und da habe ich so Tigerhausschuhe bekommen, was so große Tigerfüße waren. Und das war das Coolste überhaupt.
Seid ihr mit dem Luftballon rüber oder wie habt ihr es gemacht?
Ja, mit dem Luftballon.
Ich meine, Heißluftballon, scheiße.
Nee, wir sind mit dem Luftballon rüber.
So, daher kam ja auch Banksys Inspiration mit dem Luftballon.
Ja,
ne?
Nee, so zwei, drei Luftballons, klar, und dann sind wir rüber, war kein Problem. Abends wieder zu Hause gewesen.
Mit den Tigerpantoffeln?
Ja. Da brauchen wir natürlich einen Ballon mehr, weil die waren recht schwer. Aber hattet ihr auch solche, die so einfach so oder so große Tierfüße waren?
Ja, das waren ja meine Garfield-Dinger. Die waren dann quasi zwei große so Katzen.
Ach so.
Ja, ja.
Ich hatte auch mal so Riesenpantoffeln, aber ich weiß nicht mehr, was da für ein Motiv drauf war. Ich weiß noch, dass es damals ganz neu war, dass es plötzlich diese Riesenpantoffeln gibt, weil davor waren Pantoffeln halt immer so diese Oma-Filztreter so. Ja. Und dann gab es plötzlich so coole, so Schaumstoff und so riesig und so. Aber ich überlege, was da drauf war, da komme ich irgendwie nicht mehr drin. Irgendwie waren die grau, aber da war irgendwas drauf, aber ich weiß es nicht mehr.
Was ich übrigens sehr empfehlen kann, ist so eine sehr gute Mischung aus Pantoffeln, also sehr, oder sagen wir mal einfach gemütliche Hausschuhe. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gerade die ganze Zeit nicht sicher, ob Pantoffeln, ob wir es von dem gleichen, das gleiche Wort einfach, Hausschuhe und Pantoffeln sind das gleiche, oder? Also Birkenstocks habe ich ja zum Beispiel zu Hause an, so diese Birkis für zu Hause. Naja, das lassen wir einfach erstmal sacken. Worauf ich hinaus wollte, was eine gute Mischung aus Schuhen und Pantoffeln sind, tatsächlich, die sehen scheiße aus, die sind echt verschrien und sind irgendwie auch echt... Irgendwie kacke, so das Image ist nicht gut.
Ich weiß, was jetzt kommt. Jeder weiß, was jetzt kommt.
Ugg Boots.
Was?
Ach, Ugg Boots. Ah. Was hast du denn gedacht?
Ich dachte, du kommst jetzt mit Crocs.
Nee, ich meine Ugg Boots, die sind Hammer. Die sind echt mein Cousin.
Ugg Boots zu Hause?
Ja, nee, habe ich leider nicht. Aber pass auf. Das ist eine ganz witzige Geschichte aus meiner irischen Familie. Mein Cousin Thomas, der hatte immer Ugg Boots so und muss dazu sagen, der ist recht groß gewachsen, der ist so 1,90 oder so, hat so eine Statur, der ist ein bisschen so ein Rugby-Spieler-mäßig Statur, so ein großer Bär-mäßig und der hatte dann immer seine Ugg Boots an. Das Ding ist, das sieht halt voll lustig aus bei dem, weil der ist halt auch so ein Typ, dem ist so ein bisschen komplett scheißegal, was Leute von ihm denken so und der findet die einfach gemütlich und der hat immer jahrelang uns von seinen Ugg Boots so geschwärmt und die wurden immer dreckiger und der hat die immer angehabt so und dann am Ende, wo der dann geheiratet hat, da war so in einem großen Ritual, haben wir dann seine Ugg Boots verbrannt. Die haben wir dann eben wirklich so geklaut und dann vor allem dann alle haben applaudiert, weil alle, die ihn kennen, sozusagen diese ganze Ugg Boots Thematik kennt, weil er irgendwann auch, wenn er ein paar Bier getrunken hat, nur noch über diese Ugg Boots geschwärmt hat. Aber ich muss ihm eine Lanze brechen. Ich habe tatsächlich seine da mal anprobiert und die sind wirklich hammerbequem. Es ist echt geil. du läufst irgendwie hier auf so Decken einfach. Gerade im Winter, das ist super warm, ist ja alles so wollisoliert mäßig so. Sehen scheiße aus, aber die sind voll bequem, muss ich echt sagen.
Ich habe auch immer mal gelesen, dass Uggboots ja eigentlich primär von Männern getragen wurden. Und dann wurden die zu so einem Fashion-Item gemacht und dann waren das plötzlich nur noch Damenstiefel.
Ja.
Aber,
wie mit Ballerina. Ballerinas war es ja auch so, ne?
Oh, ich liebe Ballerinas.
Oh, ich habe so Bock auf Ballerinas.
Ey. Oder ey, ich weiß noch, ihr als die Ritter der Tafelrunde, also König Artus und seine Schergen, als die damals mit ihren High Heels losgezogen sind und so, da hat das noch überhaupt niemand irgendwie in Frage gestellt oder so.
Das war ja auch dieses Klackern aus der Ferne, war ja quasi eine bedrohliche Geste sozusagen für den Gegner, also für die nächste Burg. Man hat das schon gehört.
Ja, man hat das dann immer für so Geister gehalten und
ja.
So.
Naja. Genau, die haben immer so dann dazu noch so
Eisenherz, wir kommen.
Und dann ihre geilen Topschnitte und so, ne? Und ja. Der eine spielt dann noch so eine Miraculix-mäßig Geige da. Oder wie heißt der da? Ja, Miraculix.
Der nee, warte mal, ist Miraculix zeitlich sehr wild.
Aber warte, aber Miraculix.
Das aber ist eine Uberdeck. Was haben wir jetzt die Gallier mit dem Mittelalter
weiß
zu tun?
Ich nicht. Jetzt einfach die Frisur.
Die Gallier sind doch zur Römerzeit.
Ja, weiß ich doch.
Ja, früher halt.
In einem Kleid, ja genau, da waren doch auch die Ägypter da überall und Sherlock Holmes war auch dabei und hat die gesucht.
Habt ihr eigentlich schon den neuen Asterix gelesen?
Nee, noch nicht, ist sehr gut, da empfiehlt sich das.
Ich habe glaube ich kein Asterix gelesen seit 15 Jahren, aber gut, für mich sind quasi alle neu, außer nachdem der mit dem, wo die in der Schweiz da dieses dieses Käse-Ding, den fand ich so geil.
Sieht
wo
auch gemütlich Gefängnis aus, das Cover.
Ja, das fand ich super.
Aber ich habe im Zuge dessen gestern wieder diesen Asterix, Band mit so Hommagen gesehen, wo andere Zeichen ja. Asterix gezeichnet haben. Das wollte ich mir noch kaufen. Das sah schön aus. Die gibt es auch schon eine Weile, glaube ich.
Was Gutes ist das Lucky Luke von Marvel. Marvel hat ja einen Lucky Luke gemalt.
Ja, freue mich. Da habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Freue mich schon drauf.
Ah, das ist sehr, sehr gut.
Weil da fährt Lucky Luke nämlich Fahrrad.
Musst du erst mal gucken, ob du den kriegst.
Ja, muss ich warten. Muss ich abwarten.
So.
Oh. So, jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Gäste des Geisterbahn. Das war der Cold Opener.
Hallo, ja. Richtig, hier ist der Vorspann. So. Und jetzt geht's hier los.
Dienst nach Vorschrift ja. Heute.
Endlich mal eine Folge vollgestopft mit Informationen über Donny, Herm und Nils, aber auch über dich, euch.
Fasane.
Und über eure Zukunft. Und
Kork, auch viel über Kork.
Haben wir äußerst detaillierte Orks. Informationen über
Boxen,
die
Heimanlagen,
über Sigmar Gabriel.
Ach, toller Typ.
Über
Alice Weidel, Hustenmann.
Ja, richtig. Und
der war gut von Micky, hast du den gelesen? Der mit dem Husten, wir haben ein Problem, den fand ich sehr gut.
Ja, aber da muss ich wirklich sagen, also Husten, wir haben ein Problem, ist dann wirklich der Gag, den ich seit Apollo Dingskirchen im Kino lief.
Ja, aber
bei jeder
in dem Zusammenhang war der gut.
Ja,
mit dem Hustentypen.
Naja. Na, den hätte man feiner arbeiten können, finde ich.
Oh, irgendwo sitzt gerade ein augenrollender Micky. Da kannst du ihn nachher auf eine Insta-Story aber einstellen. So.
Herr Buckelberg, das geht ja gar
stimmt.
nicht.
Na, das stimmt. Das habe ich auch verdient. Aber das ändert ja nichts an meiner unendlichen Liebe für Micky. Aber ja. Das.
Ich habe ja eine sexuelle Liebe für Micky, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den geil. Nachdem ich ihn einmal im McFit gesehen habe, muss ich sagen, Micky, melde dich gerne bei mir privat auch.
Mir ist er ein bisschen zu muskulös, muss ich ehrlich sagen. Da fahre ich dann nicht mehr so drauf ab.
Das liegt aber nur daran, dass er immer zu enge Trikots trägt.
Ja. Nö, ist ja eine Entscheidung auch, aber ja. Da bin ich raus. Ich glaube, ich stehe eher auf so die Schmächtigen als die Muskulösen.
Rechtfertigung muss sein, ist nicht, dass du es falsch verstehst, Micky, wir haben dich natürlich lieb. Einer meiner persönlichen Lieblingshörer.
Nur halt offensichtlich einfach nicht sexuell.
Ja. Aber vielleicht, wenn du jetzt sexuell. Noch einen Zucchini kochst oder eine Ananas im Vortag, dann sieht das vielleicht wieder anders aus.
Micky, melde dich bei mir, wenn du Bock auf eine richtig geile weiche Zucchini, die aber in Phallusform noch vorhanden ist.
So, jetzt
mit Ananas vom Vortag.
Warum sind wir eigentlich darauf gekommen, als wir über phallusförmiges Essen geredet haben? Was ist mit so einer richtigen Wurst?
Wurst.
So eine Bratwurst. Wurst.
Ah, eine geile Wurst. Du. Was sind eure Lieblingswürste?
Weird wird's halt, wenn du dann so einen Kringelburger servierst und glaubst,
ja,
das wäre irgendwie sexy.
Stimmt.
Ein Kringelburger?
Was ist denn die beste vegane Wurst? Gibt es da auch so Nürnberger-mäßig?
So eine Wurstschnecke.
Irgendwie. Aber so Wurstschnecke muss es doch das, komplett situationsabhängig. Kann man doch nicht,
ja.
Man kann ja nicht Lieblingswurst. Ich muss natürlich die Thüringer Rostbratwurst hervorheben, klar, aber sonst.
Das wäre ein super Claim für so eine Wurst-Spezialität. Wurst ist situationsabhängig.
Ja. Wurst ist kontextsensitiv. Ja,
genau. Der ist Broiler, ja auch, die kontextsensitive Wurst von Maika.
Aber Broiler ist doch ein halbes
Hähnchen. Ja, aber die nennt es dann extra, um dich zu triggern einfach. Hä? Aber, und dann die Werbung ist dann auch so, hä? Aber das ist doch eine Wurst und kein Broiler. Der Broiler, der kontextsensitive Wurst-Hit von Maika.
Ja. Maika hat beschlossen, in Westdeutschland das Wort Broiler jetzt mit Wurst zu benutzen.
Ja, genau. Kann uns keiner nehmen.
Um den Graben zwischen Ost und West noch tiefer zu machen.
Genau. Und das ist dann auf jeden Fall in der AfD, also für die nächste Thüringenwahl, also ganz weit oben so. Wir höllen uns unseren Broiler wieder.
Guten Tag, haben Sie einen Broiler hier? Was soll ich mit dem Hähnchen? Was ist denn los mit dir?
Ich wollte eine Wurst. Ey, wenn irgendjemand da draußen Bock hat, so ein kleines Photoshop davon zu machen, wie das wohl aussehe, bitte schickt uns das ein. Vielleicht hat da jemand Bock auf eine kleine kreative halbe Stunde in Photoshop. Einfach so die Verpackung vom Broiler, der kontextsensitiven Wurst von Maika.
Stell dir vor, du denkst dann so, eben du machst so aphrodisierendes Essen und du denkst halt so wie Donny, dass das auch alles so eine Form haben muss, um die Leute geil zu machen. Und dann servierst du aber so Mini-Winnies.
Ja. Mini-Winnie-Würstchen-Kette, mögen gerne die Annette.
Mini-Winnie ist doch klar, ist der Kinderparty-Star.
Oh Mann. Eigentlich verrückt, ne? Da wurde auf der Party dann diese Würstchenkette verteilt. Die ganzen Kinder, wie so bei einer Fütterung, kamen die alle an. Haben den Mund so geöffnet, wie so bei Vögeln. Da wurden die kleinen Mini-Würste da reingeworfen in den Schlund.
Die haben auch mal scheiße geschmeckt, ey. Lecco mio.
Ja, lecco fats du.
Ich mochte die nicht. Und auch als dann plötzlich Cindy-Minis gab, war dann die Verwirrung komplett.
Die schmecken ja gar nicht nach Wurst.
Cindy, Mini, Mini, Winnie, Cindy, was?
Ja.
Weißt du, was mein. Cindy, ja? Mini immer noch übel und auch deshalb boykottiere ich Nestle, weil sie den Cindy, Mini Koch abgeschafft haben.
Ja.
Ja, absolut.
Das ist auch ein Skandal, muss man schon sagen. Wurde zu Recht öfter schon angesprochen. Standing Ovation zum Haus des Geistes.
Also wirklich. Slow Clap. Da muss ich einfach aufstehen. Ich stehe gerade.
Ja.
Und das geht nicht. Das der Cindy, Mini Koch. Was macht der jetzt? Was macht der Cinemini-Koch
gerade? Ja, eben. Gerade? Ja, wer fragt nach dem Cinemini-Koch?
Na, ich denke mal, dass der hat irgendwo, der liegt gerade irgendwo mit so einer, in seiner rechten Hand hat er so eine Pulle Chardonnay, die ist gerade so noch halb voll, es läuft noch so ein bisschen auf den kalten aber Bordstein so, aus. Aber in seiner linken Hand hat er dann so einen Crack bestellt.
Der ist ja so ganz klein, der deckt sich gerade mit seiner Spielkarte wahrscheinlich irgendwo zu.
Ja, ach stimmt, ja.
Muss immer aufpassen, dass er nicht von einer Katze angegriffen wird.
Warte mal, Moment, ich bin sofort wieder da, ihr macht mal weiter.
Oh. Was ist das denn? Hat Maika jetzt bei Nies geklingelt oder so? Oder der Cini-Mini-Koch?
Der Cini-Mini, Mann, ich muss den mal tatsächlich, gerade während wir hier reden, einfach mal googeln, weil es mich dann doch interessiert.
Wie?
Cini-Mini-Mann.
Cini-Mini-Mann.
Oder glaubst du, Koch ist besser?
Ich weiß nicht.
Das könnt ihr auch, die Zuschauer da draußen, interaktive Bäcker, Podcast, könnt ihr ja mal mitmachen.
Eigentlich ist er ein Bäcker, ein Konditor, kann man sagen.
Ist ein Bäcker.
Cini-Mini.
Ach, der hat ja so eine ganz geile Nase.
Ja.
Ah,
was
da ist er.
Was macht der Cini-Minis Koch?
Oh Gott.
Am Montag, Dienstag und Mittwoch. So, das war's auch schon.
Ach, schön.
Ich habe gedacht, man könnte vielleicht so eine schöne Ballade über den Cinnaminis-Koch schreiben, aber dann habe ich gemerkt, oh, ich habe keine Lust, eine Ballade zu schreiben. Auch nicht über den Cinnaminis-Koch.
Aber man muss es erstmal machen. Man muss es erstmal ausprobieren und dann manchmal, weiß man.
Ja. Genau. Manchmal muss man es probieren, um zu wissen, dass man keinen Bock drauf hat.
Ja. Ich hab einen, mir fällt gerade ein bei so Themen von Würstchenkette und sowas. Ich hatte eine Zeit lang einen Guilty Pleasure beim Essen und ich glaube, ich falle ab und zu immer wieder zurück drauf hin. Neulich habe ich es mir fast gekauft, aber da habe ich mir gedacht, nein, du bist weg von dem Scheiß, Donny. Nein, du bist weg, du bist stärker als das. Du hast die Kontrolle über deinen Körper. Da habe ich mich so geohrfeigt und dann bin ich weitergegangen. Aber ich habe tatsächlich wirklich eine Zeit lang, Asche auf mein Haupt, diese Toastschnitzel geliebt. Diese Toasties. Die sind ja shit, ey, die sind so geil. Das war mein ungesinnestes Essen, aber ich habe es so geliebt. Einfach zwei Toasts machen, dann Toast raus, dann eins von diesen Toast-Dingern, kannst du ja wirklich reinmachen in den Toast, diese tiefgefrorenen Schnitzel sind das ja quasi. und dir dann raus und dann so ein Schablettenkäse oben drauf und dann beide Toasthälften zusammen. Das war Hammer.
Oh Gott.
Ich verstehe jetzt nicht, wo hier jetzt der Verurteilungsvibe für diese Toasterschnitzel herkommt.
Ja, weil das einfach null, es hat ja einfach komplett null Inhalt sozusagen. Ich habe null Vitamine. Ja, ich habe nur ein paar Kohlenhydrate und so ein bisschen Fett. Also es hat einfach überhaupt, also du kannst davon, ich glaube, wenn du das einfach eine Woche lang isst, dann bist du einfach tot.
Aber ich habe die früher auch immer gerne, habe ich lange nicht mehr gegessen, aber ich mochte die auch immer ganz gerne.
Die sind irgendwie geil, aber die sind schon Guilty Pleasure, weil die sind schon ein bisschen, ach komm, das ist ein bisschen räudig einfach so.
Ich habe die dann immer auf Toast und dann noch eine Scheibe Salami oben drauf.
Ja, ist auch nicht schlecht. Ja. Das ist auf jeden Fall kein gutes erstes Date-Essen. Ja, I make a mean Toast.
Wow. Toast. Hast du Radioausbildung gemacht letzte Woche oder was?
Wieso?
So auf einmal wieder so eine Brücke und Wahnsinn.
Ja, Radioausbildung vor allem. Die Tagesschicht habe ich übernommen.
Ich, magst du Schnitzel, Kleines? Dann würde ich uns heute Abend welches machen.
Ich will ja nicht angeben, aber mir wird nachgesagt, dass ich echt ein verdammt gutes Toasti-Schnitzel mache. Also es kommt dann auf die Minutenzahl an, es ist eine Gefühlssache.
Nee, du musst es schon als Schnitzel verkaufen. Dann so auf dem Teller halt so, dieses viereckige Toasti-Schnitzel und dann mit so kaltem, fertigen Kartoffelsalat noch so.
Genau.
Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich war viel in Wien und man muss Schnitzel immer mit Kartoffelsalat essen.
Genau, und pass auf, noch was. Und dann genau, ist sie aber, während du so in der Küche bist, zu Gange bist, ist sie irgendwie im Wohnzimmer oder sowas und dann klopfst du auch mit dem Schuh so auf den Tisch, als ob du so Schnitzel platt machst. Oh, das ist ganz schön zäh. Ah, das wird ein gutes Schnitzel.
Und dann machst du so einen viereckigen Teller, damit du das quasi rechtfertigen kannst, weil das so ein Tick von dir ist, dass alles viereckig sein muss.
Ja, stimmt.
Nee, das habe ich so paniert. Nee, ich mache das immer viereckig.
Ja, ich bin ja so ein Mathematik-Freak.
Ist so ein Ding von mir.
Sie sind übrigens rechteckig und nicht viereckig. Nee, doch, es ist ja auch viereckig. Nee, es ist viereckig. Scheiße, fuck.
Was du meinst, ist quadratisch. Das ist es nicht.
Sorry. Ja. Nein, es war ein Fail. Es war ein Klugscheiß-Fail. Ich habe gerade rechteckig und viereckig verwechselt. Naja. Ich habe hab was zu berichten, das ist auch schnell abgehakt, aber weil ich es versprochen habe, wollte ich dieses Versprechen einhalten. Ich habe ja versprochen, dass ich Stand-up mache bis zur nächsten Aufnahme.
Oh ja.
Ist auch schnell erzählt, ich habe es gemacht, war gut und ich glaube, ich mache erstmal kein Stand-up mehr.
Ich habe das Gefühl, dass eine dieser Informationen nicht stimmt.
Nee, ich kann es auch schnell erklären. Das ist jetzt auch keine Entscheidung, die ich jetzt über Nacht gefällt habe, sondern es kam so nach und nach, hat sich so rein durchgesickert bei mir. Also es ist halt folgendermaßen. Ich bin ja eine Zeit lang weg gewesen aus Berlin. Da haben einige von meinen Stand-Up-Comedian-Freunden und Kollegen halt immer weitergemacht, sich auch krass weiterentwickelt und einige von denen sind jetzt auch so weit und da freue ich mich sehr für sie, dass sie auch davon echt leben können so. Und Grüße gehen raus, zum Beispiel Daniel Wolfson und Kavus Kanata, von denen habe ich ja schon öfter eigentlich erzählt, glaube ich, und auch im Moin Moins früher mal über die geredet und da war noch die Phase, wo irgendwie kaum einer so richtig Erfolg hatte, also Erfolg im Sinne von messbar an finanziellem Erfolg und jetzt merke ich so voll, ja, die sind jetzt echt viel unterwegs und bei denen geht's gut, so, jetzt könnte man meinen, jetzt läuft das auf ein Neid-Ding zu oder sowas, ist aber gar nicht der Fall, also ich freue mich sehr für die, das Ding ist nur, mir ist aufgefallen, dass selbst in Deutschland mit guter Comedy auch, ich habe ja lange und auch oft hier drüber geredet schon, dass ich ja ein bisschen verzweifelt oder desillusioniert war, in Deutschland Stand-Up-Comedy irgendwie auf einen Level machen zu können, von dem man da irgendwie leben kann. Und ich habe gemerkt, es gibt guten Comedy, aber man muss wahnsinnig getrieben sein. Also die Jungs, ich respektiere das echt, die sind wirklich 5 Tage die Woche unterwegs, sei es Open-Mic-Shows oder sei es irgendwo gebucht sein, auch wirklich mal teilweise sowas wie irgendwie nach Wittenberg fahren oder nach irgendwie Buxtehude oder was ich meine, so, und überall diese Clubs halt spielen einfach, du wirst dann halt gebucht und es ist halt sehr anstrengend und ich habe einfach für mich gemerkt, ich habe das einmal jetzt wieder gemacht, ich habe ein bisschen Blut geleckt damals und mich hat es immer wieder einfach so auch für, glaube ich, für mein Ego so ein bisschen gejuckt, hinzugehen und einfach sich so dieser eigenen Mutprobe auch zu stellen. So, kann ich das noch? Bringe ich noch Leute zum Lachen mit Stand-Up, mit neuem Kram? Und es hat auch geklappt, aber ich habe einfach gemerkt, will ich das wirklich sozusagen mein Leben lang machen? Also bin ich so getrieben? Habe ich so viel Ehrgeiz dafür, um dafür sozusagen so zu brennen, dass ich das jahrelang so machen will? Und dann war für mich die Entscheidung ganz klar nein. Und was Halbgares ist ja auch Quatsch. Das heißt, was ich jetzt mache, ist einfach so immer mal wieder nach Lust und Laune. Wenn ich irgendwie Bock habe und es mich wieder hintreibt und ich irgendwie Ideen habe, dann gehe ich auf die Bühne, weil es mir einfach Spaß macht. Also sozusagen wie so eine Art weirdes Hobby. Ja, und ich glaube, das macht auch Sinn irgendwie. Also, ne, es ist halt einfach, ist wie bei vielen im Leben so. Ich glaube auch, gerade im kreativen Bereich, also auch vor allem bei Musik oder so, selbst egal wie talentiert du bist, wenn du nicht wirklich so diesen Antrieb hast, auch wirklich dahinter, also dafür zu leben einfach, so auf Tour zu gehen oder dann immer ins Studio gehen, nochmal die ganze Nachtschicht einlegen und einfach immer Bock drauf zu haben, geile Sachen zu produzieren für dich und nicht nur immer von Bestätigung für Bestätigung von außen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das habe ich auch in einigen Bereichen, aber halt eben leider nicht im Stand-Up-Comedy-Bereich. Das habe ich einfach gemerkt. So.
Ja, es erinnert mich an meine Mutter-Monika-Phase.
Ich glaube, es erinnert dich, glaube ich, an die meisten von deinen Phasen.
Blues-Harp.
Aber du hast ja auch einen guten Auftritt gehabt. Also alle haben also Standing Ovations, Zugabe. Und da hast du gesagt, nee Leute, ich hänge sie an den Nagel.
Ja, Deutschland, also es ist schwierig, da irgendwie von der Blues-Harp in Deutschland leben zu können. Da muss man echt teilweise bis nach Wittenberg rausfahren. Aber
sehr gut.
Aber das ist doch schön, hast du doch quasi die gute Seite davon rausgepickt, das ab und zu mal zu machen, mit dem Druck, das ist halt immer krass.
Genau, es ist wunderschön. Ich habe vielleicht, der eine oder andere wird sich da vielleicht wiedererkennen. Also es ist total schön. Also es ist überhaupt nicht, bin da gar nicht enttäuscht. Also eigentlich ist es auch immer gut, so eine, wenn man so eine klare Erkenntnisse hat im Leben, so im Sinne von, kann ich etwas oder kann ich etwas nicht? Und ich finde, wenn man dann für sich so eine Entscheidung fällt, gut, in diesem Fall ging es jetzt nicht darum, ob ich es kann oder nicht, sondern es war, will ich das wirklich sozusagen für mein Leben machen und will ich mich diesen Druck aussetzen und diesen ganzen Hassle und diesem Grinden, um irgendwie davon leben zu können, habe ich einfach für mich gewusst, nein. Und ich glaube, sowas ist immer ganz gut bei jedem Job. Und ob es jetzt kreativ ist oder nicht, ich glaube, es ist immer gut, sowas einfach dann für sich zu wissen.
Ja.
Ja. Ja, und deswegen, das war die kurze Geschichte dazu. Also ich habe es ja versprochen und habe es gemacht. Und deswegen ist ja, finde ich ja wieder fast schon witzig, dass halt der Auftritt wirklich auch gut lief. Also ich habe echt auch gute Lacher gekriegt. Ich habe jetzt nicht komplett gekillt, aber es war schon ein ziemlich guter Auftritt dafür, dass ich wirklich ein Jahr oder so gar nicht gemacht habe. Und ich war auch echt nervös, muss ich sagen. Ich war richtig, richtig nervös. Aber ja, und dann war ich zufrieden. Habe ich wirklich direkt danach so richtig gemerkt, so, ach, irgendwie, weiß ich nicht, ist das wirklich das Ding, was ich machen will? Und dann war irgendwie die Entscheidung, nein. Naja, aber ich werde es auf jeden Fall ab und zu mal machen und dann werde ich auch Bescheid sagen.
Apropos Comedy-Karriere, wenn ihr, liebe Gäste des Geisterbahn-Zuhörer, nach dieser Folge noch Lust habt, ein besonderes Comedy-Produkt zu euch zu nehmen, überall, wo es Podcasts gibt, ist für euch die komplette erste Staffel Randale Bokelberg erhältlich. Ein Solo-Comedy-Impro-Podcast von mir. Und Solo sagt, dass ich auch alles alleine gemacht habe. Und wer diesen Podcast hier schon mal gehört hat, der sagt wahrscheinlich nach zwei Folgen auch, ja, das hört man auch.
Ich kann es auch sehr empfehlen.
Tatsächlich einer meiner Gedanken.
Darüber reden. Noch über Randale Bokelberg. Also Leute, hört euch das an. Pickt es euch wie eine Pralinen-Schachtel heraus, die einzelnen Folgen. Habt viel Spaß dabei. Ich musste bei der ersten Folge sehr lachen, weil ich mich, muss ich dir nach der Aufnahme nochmal erzählen, weil mich eine Stimme sehr an jemanden erinnert hat und das fand ich irgendwie so lustig.
Da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt, bis die Aufnahme vorbei ist.
Ja. Ich fand vor allem cool, das hatte ich dir auch geschrieben, Nils, das möchte ich auch hier gerne nochmal öffentlich sagen, weil ich finde, das verdient auch die gebührende Anerkennung. Ich finde, ob man das jetzt mag oder nicht, und das heißt, das soll jetzt gar nicht beziehen, dass ich es nicht mochte, ich fand es eigentlich ziemlich gut, weil vor allem auch, weil ich dich halt kenne und das ist halt so 100% Nils und dann habe ich, glaube ich, auf eine andere Art über die Sachen gelacht, so im Sinne von, wie man jetzt vielleicht drüber lacht, wenn man dich gar nicht kennt. Ja. So. Aber was ich halt echt fand, habe ich dir auch geschrieben, ich finde, das erfordert wahnsinnig viel Mut, sowas zu machen heutzutage. Also einfach mal zu sagen, ich mache mein Ding, ich ziehe das durch und vor allem dieses Durchziehen. Also jeder hat ja immer hier und da mal eine Idee. Ja, ich könnte ja das noch machen, ich habe eine Idee für einen Sketch oder das, und dann bleibt das so ein Witz. Aber ich finde es einfach lobenswert, das einfach da mal durchzuziehen, das ganze Ding einfach dann zu veröffentlichen, das auch zu bewerben und einfach zu sagen, das ist jetzt ein Projekt, ich habe es durchgezogen und man tut sich ja ein bisschen out there putten so mit sowas. Man macht sich auch angreifbar, weil es mal was anderes ist. Man rechnet vielleicht mit dem einen oder anderen, den man wahrscheinlich eher so von Leuten, die man kennt, dass die so vielleicht so hinter dem Rücken so Augen rollen, was ist denn mit dem los oder so ein Quatsch oder so, weißt du? Damit rechnet man ja quasi. Aber darum geht es ja gerade, finde ich, bei kreativen Sachen irgendwie, dass man dann sagt, nee, da scheiße ich jetzt drauf, ich mache halt so, wie ich es, das klingt jetzt voll pathetisch gerade, ich weiß, aber wollte ich nur gesagt haben, fand ich cool, finde ich gut, wenn man sowas macht.
Ja, das freut mich auch sehr. Also es war ja auch tatsächlich ein Projekt, ich habe da ja länger dran gesessen, ich habe es dann auch zwischendurch beiseite gelegt und gedacht, ach komm, das habe ich jetzt für die Schublade gemacht und dann war ich irgendwann so sauer und habe gedacht, nee, das mache ich jetzt einfach mal fertig, weil eigentlich ist es ätzend, wie viele halbfertige Projekte man rumliegen hat.
Voll.
Und deswegen habe ich dann beschlossen, das fertig zu machen, weil ich es ja auch gestartet habe in dem Glauben an das Projekt selber sozusagen, weil ich einfach mal was anderes machen wollte. Ich bin jetzt seit so vielen Jahren, beschäftige ich mich mit Podcasts und schreibe Podcasts und habe irgendwie Sachen gemacht und jetzt wollte ich einfach mal was machen, wo ich einfach nur komplett alleine für verantwortlich bin. Und zwar in allen Belangen, Schnitt, Inhalt und so weiter und so fort. Und diesen Traum habe ich mir erfüllt. Und mir war schon relativ klar, dass das irgendwie nicht jeder lustig finden kann, weil selbst ich es an manchen Stellen schon gar nicht mehr lustig finde. aber trotzdem wollte ich es einfach mal versuchen, einfach mal machen. Und ich habe wirklich so ein tolles Feedback darauf bekommen. Also ganz viele Leute fanden es super und fanden es auch lustig, haben irgendwie auch gecheckt, was ich sozusagen erreichen wollte oder so. Aber es gab auch welche, die fanden es kacke und haben dann aber trotzdem versucht, so konstruktiv wie möglich zu kritisieren. Dann gesagt, ja, das und das fand ich nicht so gut und so bla bla. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist wunderbar, da kann ich wunderbar mit leben. Und jetzt verpiss dich. Aber, ich fand das ganz toll. Das war ein ganz tolles Feedback. Ich habe ja eine Woche lang jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Das sind 7 Folgen. Und obwohl ich wirklich die Leute jeden Tag damit genervt habe, habe ich extrem viel Liebe zurückbekommen. Und deswegen war das einfach eine durchweg schöne Erfahrung. Das einzige Problem ist, dass die Leute jetzt alle sagen, ich soll eine zweite Staffel machen und da weiß ich noch nicht, wann das passiert.
Ja, da müsstest du jetzt wieder Arbeit reinstecken.
Das war auch sehr lustig, weil als du mir jetzt vor ein paar Wochen hast du mir, glaube ich, irgendwann mal davon erzählt, dass du das so überlegst, was zu machen, dass du sowas schon angefangen hast und nicht so richtig weißt, wie es jetzt weitergeht. Und da habe ich mir so vorgestellt, das sind dann so 5-Minuten-Schnipsel oder sowas. Ne? Das ist irgendwie wirklich jede Folge 20, 30 Minuten lang.
Wo hast du eigentlich die Audios da immer hergeholt? Hast du da irgendwie so eine Soundbank gefunden oder was?
Ja, es gibt so eine Seite, die heißt Free Sounds und auf der Seite muss man dann nochmal extra nach den wirklich komplett Free Sounds suchen. Das kann man dann alles so einstellen.
Ja, ja.
Und dann habe ich dieser Seite irgendwie gespendet, damit das quasi auch irgendwie cool ist und so. Und dann habe ich immer die Geräusche gesucht und manchmal gefunden und manchmal nicht. Und
wäre lustig, wenn du das einfach bei euch im Wohnzimmer mit so Sand und so alles so hingemacht hättest. Und so Kokosnüssen und so.
Der verrückte Soundmann. Da gab es auch mal so eine Doku, glaube bei 3 Fragezeichen oder irgendwie in einem anderen Spiel, wo man genau diesen Typen mal gesehen hat. Ich glaube, den gibt es aber heutzutage gar nicht mehr, ne? Das ist alles nur noch Soundbanks. Es gibt nicht wirklich noch.
Ich war zuletzt auf der 100 Jahre 3-Fragezeichen-Party oder was das war, 50. Folge, nein, 20 Jahre, 40 Jahre, keine Ahnung. Ich war auf dieser Jubiläumsparty, ich glaube 200. Folge war das oder so. Und da war der Soundmann auch da und hat live gezeigt, wie er die Sounds macht. Das war echt cool. Das hat er echt super gemacht. Ja. Das war sehr, sehr lustig, sehr interessant und so.
Ich habe letzte Woche bei dieser Luke Great Night Show, wie das heißt, von Luke Mockridge reingeschaut, einfach so aus Interesse. Und da
super
haben die
Name
auch,
ne? Weil das ist ja sehr, es klingt ja wie Late Night, aber es ist great und deswegen Great Night, fand ich super.
Der hat mir sehr leid getan irgendwie, weil man merkt, ihr seid Lust, das irgendwie lustig zu machen, das war alles nicht lustig. Jedenfalls waren da TKKG zu Gast, also so die Sprecher, und die hatten auch ein Live-Hörspiel gemacht und da war dann auch der Live-Soundmacher-Mann dabei, der dann auch so irgendwie Schrittgeräusche und so ein Zeugs gemacht hat. Aber da war ich echt erstaunt, wie so, ich dachte so, ich guckst du mal so und bist mal wohlwollend, was da so gemacht wird, einfach so aus Interesse, aber es war wirklich alles enttäuschend langweilig. Also.
Da merkt man auch wieder, wie diese Luke-Show, also jetzt hier keine Hard Feelings oder so, aber wie der immer so leicht zielstrebig an der einen coolen Sache vorbei.
Ja, so Sat.1-mäßig halt, macht, ne? Also immer so, ja, auch mal
den TKKG ist halt so das ein. Ne, und TKKG ist halt so das eine nicht coole, im Gegensatz zu 3 Fragezeichen und so.
Obwohl, Judo-Rolle am Kotti.
Na klar, ja. Das ist natürlich eine Klassikerfolge, aber die gibt es nur.
Wie war
wieder,
das nochmal? Er macht eine Judo-Rolle am Kotti und alles ist voll mit Heroinspritzen. Das haben wir gesagt. komm, ich mache hier mal die Judo-Rolle. Ich bin voll so high.
Naja, so ist das.
Aber
ja.
Nochmal zu Randale Burkeberg, was wollte ich nicht da?
Ja.
Wollte ich da irgendwas fragen? Ich habe mir überlegt, ich kann es dir einfach jetzt sagen, weil sonst ist es auch doof für die Hörerinnen und Hörer, wenn die nicht wissen, was ich meine. Ich fand, bei der ersten Folge im Musical-Theater ist ja so ein Mensch, der sich beschwert, dass du so laut bist und dass du da isst und so. Ja, und ich finde, das klingt wie Mario Sixtus. Und dann habe ich das gehört und dann war das gleich doppelt, so lustig.
So ein Journalist ist das. Also, das ist aber lustig.
Nee, Journalisten kenne ich nicht.
Ja. An den habe ich nicht gedacht.
Aber so klingt das. Aber was ich daran, also ich will jetzt nicht den Hörern oder so davon zu nahe treten oder dem Hörer, aber da habe ich wieder so gedacht, ne, weil ich habe mir das dann halt bei iTunes abonniert und sowas. Und dann sah ich, weil ich habe relativ spät erst quasi das angehört und da waren schon so ein paar Reviews. Und da war dann so direkt, das Neueste war dann so ein Zwei-Sterne-Review. Und da hat jemand so ganz wohlwollend geschrieben, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber so ganz wohlwollend geschrieben, ja, er kennt dich von Wima, von das ist super, aber das ist jetzt nicht so sein Ding. Das dann so zwei Sterne. Dann habe ich gesagt, das finde ich so. Das ist so und, aber dann mit so einem Smiley und so, und dachte ich so, warum macht man das? Das konnte ich mir absolut nicht erklären. Warum? Ich verstehe es, also ich verstehe einerseits so fünf Sterne zum Supporten und sowas, auch wenn das nett gemeint ist und wenn man sich freut, also die Macher, die Macherinnen freuen sich dann. Und dann so null oder ein Stern, so weil man die hasst, irgendwie kann ich noch verstehen. Aber dann so zwei Sterne und das dann so nett meinen, irgendwie, das habe ich einfach nicht verstanden.
Ja.
Das finde ich eh immer
wieder verrückt. Das ist irgendwie, das habe ich öfter auch mal bei Instagram oder sowas irgendwie, als wenn mir Leute Nachrichten schreiben auf irgendwelche Sachen, die ich in den Storys gemacht habe, die sind irgendwie das ist der gleiche Bereich, also ähnlich wie bei dieser Zwei-Sterne-Bewertung, die schreiben mir halt ungefragt sozusagen eine Kritik irgendwie so. Ja. Ich immer schon denke, so im Sinne von, du, ich habe da einfach was umsonst ins Netz gestellt. Also ich will jetzt gar nicht zynisch oder irgendwie eingeschnappt klingen jetzt gerade, aber ich meine, man ist ja doch ein bisschen, also jeder Mensch ist ja irgendwie, hat jetzt keinen Bock, wenn man irgendwas Lustiges umsonst rausholt, dass einer einfach ungefragt sagt, du, das finde ich scheiße. So, dann denke ich mir auch immer so, muss das jetzt, war das jetzt notwendig? So, und das, was ich meine, ist ja das Gleiche, die gleiche Frage. Da frage ich mir auch mal, so wirklich dieses Warum? So, abgesehen davon, ob ich jetzt da dickhäutiger sein könnte oder müsste, das sei ja mal dahingestellt. So, aber ich frage mich einfach so menschlich, warum. Und worauf ich hinaus will, ist, mir wird immer mehr klar, weil wenn man die Leute dann manchmal einfach dann so drauf antwortet oder sowas und gar nicht schnippisch antwortet, sondern einfach wirklich so halt relativ höflich mit Smiley und so meinetwegen noch sagt so, hey du, ich hab's einfach umsonst rausgehört, bin nicht viel bei gedacht, dann sind die immer super nett so. Mhm. Und dann fällt mir halt immer mehr auf, dass ich glaube, ganz viele Leute meinen das einfach tatsächlich nicht böse, sondern die haben gar nicht diesen, also dieser Zwei-Sterne-Typ wahrscheinlich, ja, der hat vielleicht gar nicht das so gedacht, so arschlochmäßig, wie das für uns rüberkommt.
Nee, hat
so
er auch nicht, warum er hat es ja dann auch überhaupt sehr nett geschrieben und sowas.
Ja, aber ich glaube, denen fehlt dann, glaube ich, manchen Leuten fehlt so, ist es dann Empathie oder ich weiß nicht, einfach so dieses, oder weiß ich nicht, so dass das vielleicht auch das Internetwissen so ein bisschen, dass es da was ausmacht, wenn du jetzt zwei Sterne, das macht ja die ganze Bewertung runter oder so, oder wenn man das mir auf Instagram schreibt, dass mich das vielleicht meine Gefühle verletzt oder so, daran denken immer die Leute, die wollen irgendwie, glaube ich, so, die eine, ich glaube, es sind so 50-50, 50% wollen immer, wollen halt lustig sein so und wollen damit deine Aufmerksamkeit, so wollen irgendwie was Ironisches schreiben, so im Sinne von, ha, ich mache mich jetzt auch über dich lustig, obwohl ich dich gar nicht kenne so, und die anderen sind, checken es einfach nicht so und sind dann einfach, und hauen es einfach raus, ohne nachzudenken oder so. Ja. Weiß ich auch nicht. Ist aber interessantes Thema.
Ja, ich fand das einfach da so eine verrückte Kombination, weil man sieht so einerseits, Nils hat das offensichtlich, also kann man jetzt Außenstehender sehen, dass das wahnsinnig viel Arbeit ist, sowas komplett alleine zu machen.
Das muss man respektieren einfach auch.
Ja, und dann so, dann das dann irgendwie doof finden, ist ja auch okay. Aber das dann so wohlwollend doof zu finden und so, hier, ich bewerte das mal scheiße. Das ist so, da stelle ich mir immer vor, wie scheiße muss das sein, auch wenn man ein Restaurant hat oder sowas. Ne?
Ja.
Wenn der ein so Verrückter da ist und der irgendwie eine falsche Serviette bekommen hat und dich dann irgendwie scheiß bewertet und sowas.
Das denke ich auch oft. Meine Bewertung ist ja so dein Gebiet, Herm. Da bist du ja wirklich, würde ich fast sagen, Profi drin. Aber ich mache das ja auch sehr gerne, lese mir das durch und da habe ich mir auch genau den Gedanken, hatte ich neulich auch, ich glaube, es muss wahnsinnig stressig heutzutage sein als Restaurantbesitzer, der irgendwie Lieferando oder sowas auch bedient. Das muss unglaublich nervend aufreiben. Aber ich meine, jeder Mensch ist ja irgendwie, wenn er irgendwas ins Internet mal gestellt hat, das kann ja nervenaufreibend sein, einen Tag lang, da irgendwie zu checken, kommt das gut an, kommt das nicht gut an, sind da Leute, die einen haten oder nicht, bla bla. Ja, ja. Und denen geht es ja dann die ganze Zeit quasi so, nicht auf persönlicher Ebene, sondern über, noch schlimmer eigentlich, über ihre Existenz sozusagen. Ja, genau. So, und dann, Stefan Tietz hat das mal im Podcast-UFO irgendwie gesagt, das habe ich irgendwie bei mir in Erinnerung geblieben, fand ich total interessant, dass ja quasi, egal ob jetzt bei Essen oder bei Amazon oder sowas, immer eigentlich eher die 4-Sterne-Bewertungen besser sind als die 5-Sterne, weil es gibt ja immer nur so, ich glaube, viele Leute sind einfach 50-50. Die machen entweder, weil scheiße war, 1 Stern, weil es gibt keine andere Auswahl, oder es war okay oder keine Ahnung, und da machen die wohlwollend sozusagen 5 Sterne sozusagen. Das heißt, aber eigentlich ist 4 Sterne geiler, weil das sind die Leute, die sich noch wirklich so Gedanken machen. Ja, war nicht perfekt. War nicht komplett perfekt, aber es war auch schon ganz gut. Weißt du, ich meine? Ja. Das fand ich irgendwie interessant.
Naja, aber ich finde das auch so, ich finde, dass die Leute, die 4 Sterne geben, das sind auch oft so die Leute, die sagen, ja, also bevor ich 5 Sterne gebe, das muss der Himmel in meinem Mund sein.
Ja.
Das ist ganz gut, schwer.
Aber du vergisst natürlich die Leute, die 5 Sterne vergeben, die eben nicht so wie wir sind. Ich glaube, wir machen jetzt auch nicht nur aus Höflichkeit. Ich gebe selten überhaupt eine Bewertung. Und wenn ich jemals, ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich, glaube ich, 3-mal 5 Sterne abgegeben, abgesehen von Uber oder sowas. So. Und dann habe ich wirklich das auch so gemacht im Sinne von, ey, das war so geil, ich melde mich da jetzt an. Mir scheißegal. Ich melde mich jetzt da an, ich schicke eine Mail dahin und ich gebe denen diesen fucking 5 Sterne, weil das Chicken Tikka Masala war so gut, die haben es verdient. Weißt du, so meine ich das halt. Ja, aber du hast schon recht. Ja. Ich glaube, 80% der Menschen sind eben nicht so. Die sind einfach so, war gut, 5. War scheiße, 1. Ja.
Ein Stern Abzug, weil wir eine halbe Minute warten mussten, bis wir unseren Platz bekommen haben. Aber der Rest war wunderbar.
Der Herm ist ja eh unser Google-Bewertungsexperte.
Ja, danke.
Ach ja, das war auch einige Live-Auftritte wurden dadurch sehr versüßt, muss ich sagen, mit diesen Bewertungsvorlesen. Das war an der ersten Tour, ne? Da hast du es öfter gemacht, diese geilen Pizza.de-Bewertung.
Das ging so weit, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren. Ach, ich weiß gar nicht, welcher Ort das war. Aber jedenfalls hat Weiß mal einen Artikel geschrieben über die schlecht bewerteste Pizza Deutschlands. Ich glaube, es war irgendwo bei Stuttgart oder sowas. Und dann habe ich die vergeblich gesucht. Das war irgendeine Hütte, aber ich habe sie nicht gefunden. Da wäre ich gerne hingegangen.
Es gibt ja diesen, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der macht immer dieses Here's the Scoop. Also die da draußen, die das kennen, die wissen jetzt genau, was ich meine. Das ist so ein YouTuber aus Kanada. Den finde ich eigentlich ganz cool. Ist jetzt nicht so voll so Dougie-Style, sondern eigentlich immer nur so ganz low-budget produziert. Immer nur filmt sich einfach selber mit seiner Handykamera, glaube ich. Von vorne und der ist mal viral gegangen vor ein paar Jahren mit einer einfach simplen, aber sehr, sehr guten Idee. Und der hat einfach gesagt, visiting the worst rated restaurant in my city. So. Und es ist halt ein super Titel einfach, der automatisch clickbaitig ist, aber einfach wirklich der Inhalt ist. Und es ist halt geil zu sehen. Der geht da wirklich hin und bestellt sich halt quasi das, was für ihn am ekligsten aussah, was überhaupt nicht gut ankam. Und ist ein wahnsinnig guter Kanal. Der geht dann auch so in die worst-rated Motel Room in my city und sowas. Und das ist halt wirklich krass. Da sind einfach, der geht in ein so ein Motel. Das ist einfach wirklich, da ist dann Blut auf dem Bettlaken noch und auf dem Boden überall Haare. Dann ist so ein weirder Schrank, wo drinnen so ganz komische Sachen liegen und sowas. Das ist echt interessant. So.
Ananas vom Vortag,
überall verstreut. Überall Bräulerwurst.
Ich war heute bei so einem türkischen Friseur und jetzt...
bei einem Barbier.
Barbier.
Also irgendwie, sorry, da bin ich gerade schockiert, aber da bin ich jetzt gespannt, aber irgendwie weil es passt irgendwie gar nicht zu dir, weil die machen das so ganz feine, so Sachen reinrasieren und sowas.
Ja, aber die können machen, was ich denen sage, dann geht es ja auch.
Ja, aber trotzdem hast du dann so ein Tribal hinten.
Ja, das habe ich, das finde ich ja ganz cool. Ich habe jetzt
hat sich die Nummer von Manuel Neuer auf den Hinterkopf rasieren lassen.
Ja, von den grauen Nackengeweih. Wölfen habe ich jetzt ein Logo hinten drin.
aber erzähl mal, sag.
Und der hat mir auch dann den Haaren so mit dem Feuerzeug, an den Ohren mit dem Feuerzeug die Haare weggemacht. Und jetzt rieche ich die ganze Zeit verbrannte Haare. Und jetzt habe ich Angst, dass ich A, entweder mit meinen Ohren rieche oder B, für immer nach verbrannten Haaren rieche, weil ich das die ganze Zeit rieche.
Okay, also das müssen wir ein bisschen aufrollen, glaube ich. Also du hast Angst, dass du mit deinen Ohren riechst.
Ja, kann ja sein, ich rieche die ganze Zeit nur verbrannt.
Das kann nicht sein, wie soll das denn gehen?
Ja, ist irgendwas falsch verdrahtet, keine Ahnung was. Weil wenn ich jetzt so mit meiner Nase rieche, rieche ich eigentlich kaum was. Oder eigentlich gar nicht.
Du bist wahrscheinlich mal als Kind irgendwie so auf den Kopf gefallen, dann sind da innen drin die Adern, haben sich dann so getauscht, die Ohradern und die Nasenadern.
Ja, du bist als Kind in so einen großen Topf Nasen gefallen.
Ja, aber ich habe eine ziemlich große Nase, aber sehr kleine Ohren, das ist auch irgendwie, weiß nicht, irgendwas stimmt da doch
hast
nicht.
Du hast doch immer so, na, wie heißt das, so kleine Kopfhörer, so In-Ears, hast du die schon mal in die Nase gesteckt und geguckt? So Earpods, hast du die mal in die Nase gesteckt und geguckt, ob es dann vielleicht besser klingt? Weil du hast auch, glaube ich, immer gesagt, dass es sehr leise sei, wenn du Musik hörst.
Ja, vielleicht, ja, aber die müssen so lang und dann so hoch, ne? Ja. Gute Idee, aber danke, werde ich mal nachgehen.
Ah, gerne, mach mal.
Das war auch heute sehr lustig bei dem Friseur, weil er hat mich irgendwas mal zu meiner Haut gefragt, weil er fand meine Haut so gut und der konnte auch nicht so gut Deutsch und dann hat er mich gefragt, was ich esse. Und dann wusste ich nicht, was ich ihm jetzt sagen soll, was ich esse. Und dann habe ich gesagt, was will er denn jetzt von mir hören? Soll ich jetzt sagen, ja, gestern war ich Nudeln, vorgestern war ich mit so einer Pizza, keine Ahnung. Und dann habe ich so einfach nur gesagt, ja, ich esse kein Fleisch.
Und dann
hat er dann überhaupt nicht verstanden.
Ja, Schweinefleisch, ich schau nicht.
Nee, das hat er nicht verstanden. Und er hat gesagt, er wird das auch gerne, aber schafft er nicht. Und dann hat er mich irgendwann, warum denn eigentlich nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich nicht will, dass ein Tier für mich sterben will. Und dann war er so mega ergriffen davon.
Das war nicht geweint.
Weil das hat er gesagt, das hat noch nie jemand gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, krass. Und dann habe ich ihn so hochgehalten wie Simba. Habe ich so.
Genau. Aber es ist schön, schöne Story. Ja.
Ich war ja auch, ich war einmal in Neukölln bei so einem Barbier und da hat der auch, ich bin hingegangen, um mich rasieren zu lassen, so dass der halt irgendwie mal eine schöne Rasur macht. Und da hat er mir auch irgendwie so die Ohrhaare und Nasenhaare irgendwie abgeflammt und das ganze Gedöns gemacht und so. Und dann habe ich gedacht, als er dann im Gesicht alles irgendwie fertig rasiert hatte und so, hab ich gedacht, oh cool, fertig, und wollte aufstehen, hat er mich so in den Sitz zurückgedrückt und hat sich dann so Wasser in die Hände gemacht oder was anderes und hat mich dann noch frisiert.
Ja, so geil, so nach oben, immer so nach oben gespiked oder was? Hast du so einen Jersey Shore-Look bekommen?
Ich hatte dann eine komische Frisur, die hatte ich dann auch nur ein halbes Stündchen, bis ich zu Hause war. Ja. Aber das fand ich sehr lustig.
Das ist auch lustig, ich habe das auch mal hier so in Seiten kurz, oben ein bisschen kürzer, spitz schneiden, und dann habe ich danach immer so dieses, als wenn ich halt so ein Türke, ne, sehe ich dann immer aus. So bürstenmäßig irgendwie ganz komisch nach hinten gemacht und so. Schön.
Eigentlich wäre es eine gute Idee, wenn man einen Späti hat in Berlin, direkt neben einem Barbier, dann würde ich den Späti Barbier nennen. Das wäre eigentlich ein gut, gut. Erst ein Barbier, dann Barbier.
Aber Wortspiel! Aber du ja gerade eben Barbier gesagt hast, würde dein Käse dann Barbier heißen.
Ja, nein, Herr Buckeberg, bei mir gibt es französische Biere.
Oh.
Barbier?
Bier und? Ist, glaube ich, Bier, glaube ich.
Ja, Gott.
Ah, Französisch, weiß gar nicht.
Bier. Bier. Pomme de terre avec le bière.
Mon frère Pierre.
Pomme de terre avec le bière. S'il vous plaît.
Par Bier ist ja dann Peu Bier.
Ja, nee, Peu ist nicht Peu. Peu ist nee. Können.
Oh Gott.
Ja, je aber es ist ja auch.
Ich nee, kann.
Peu ist auch ein bisschen. Im Petit Peu ist ja auch ein bisschen.
Ja.
Ein kleines bisschen.
Ja, en peu. Stimmt, ein bisschen, stimmt.
Tja, da ist sich der Franzose offensichtlich nicht so, sich so sicher.
Le paroquet est un idiot.
Genauso okay. Wie bei der Zahl 80, wo der Franzose ja lieber 80 sagt.
Ja, ich würde ja unbedingt gerne mal Poitiers besuchen. Diese Stadt von diesem Paroquet, von aus den L'École, Dings L'École Büchern da. Was?
Weil du glaubst, dass dir da jeder die Tür aufhält, oder?
Nee, einfach so, einfach, das ist doch interessant. Kennt ihr das nicht, dieses irgendwas, Etude L'École oder was, wie die heißt, diese Französischbücher? Die war bei mir auf jeden Fall Standard, so ab 8. Klasse. Und da war doch immer diese Familie mit dem Paroquet. Und die haben ja in Poitiers gewohnt, irgendwie da in der Nähe von, ich glaube, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht mal, ob das eine fiktive Stadt war, ehrlich gesagt.
Nee. Ich glaube, Maria war sogar im Schüleraustausch in Poitiers.
Ah, okay, das muss irgendwo so Richtung Bretagne sein, irgendwie da oben links irgendwo genau. Und das fand ich immer krass, weil ich habe Französisch immer krass gehasst im Unterricht. Ich habe das so gehasst, diese Sprache zu lernen, weil es überhaupt nicht pluskam, perfekt, Mann, hau ab, ich check überhaupt nicht, irgendwie vorne ist das Verb und dann immer dieses dazwischen, ich habe es einfach nicht verstanden. Aber dieses Buch fand ich immer toll, weil ich habe einfach die ganze Stunde immer nur diese Bilder angeguckt. Die waren immer gut illustriert. Und diese dumme Papagei, da war immer die hatten so ein Renault, glaube ich, die Familie. Ja. So eine Ente irgendwie. Ente nicht. Wer ist das andere? Käfer? Doch, Ente. Ente ist Renault, ne?
Ja, Ente ist.
Und Käfer ist
Citroën.
VW.
Ente ist Citroën.
Ist ah, C4. Citroën, ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Stimmt.
Naja. Renault ist der R4, das ist diese, der so ein bisschen kastig
ist. Ja, aber der ist auch so ähnlich, ne? Der hat auch so einen gebogenen.
Aber der ist toll.
Okay. Ja.
Beides sehr schöne Autos, finde ich.
Ja. Wir sind ja auch so Autofreaks.
Ja, krass, wir sind richtige Petrolheads.
Also, wir sind ja wirklich, wenn man auf eine Show von uns kommt, riecht man quasi so das Öl.
Ist auch gar nicht. Warte mal, C4 stimmt auch gar nicht. Ich glaub,
C4 ist Explosion.
2C oder so. Ist das nicht
so? James Bond verkackt das auch und bringt dann so zwei Autos, so französische Autos zum Terroristenlager. Ja, ich muss erstmal das C4 planten.
War es ja so, wenn du eine Ente gekauft hast, als die gerade neu sozusagen als Auto war, irgendwann frühe, späte 70er oder so, da gab es so eine Werbekampagne von Citroën, wenn du es sozusagen geschafft hast, dass dir in einer Kurve die Ente umgekippt ist, hast du 1000 Mark bekommen. Weil die gesagt haben, die ist so sicher in der Spur, das schafft niemand.
Und Ralf Möller so, Challenge accepted. Mega angelehnt noch zur Seite, so, ja, hier. Ellbogen raus, scheiße, die halbe Miete.
Das war das erste Auto von meinem Bruder, eine Ente, und dann war Weltmeisterschaft 90 Finale und dann haben wir in Italien, dann waren wir wieder in Wesseling, wir waren vorher noch im Urlaub in Italien, mein Bruder war gar nicht dabei, aber ich mit meinen Eltern, da hat mein Vater noch im Urlaub eine Deutschlandfahne gekauft und dann sind wir abends in die Bar gegangen zum Italienspiel und die fanden das ziemlich doof, dass wir dann diese Fahne dabei hatten und mein Vater hat sich totgelassen, weil der spricht ja auch Italienisch und so und dann hat er die alle noch beleidigt und dann haben sie ihn auch irgendwann alle geliebt und ihm Schnaps ausgegeben Und auf jeden Fall sind wir dann wieder zum Finale wieder in Deutschland gewesen, weil dann auch die Ferien vorbei waren. Und dann haben wir das Finale geguckt und dann habe ich mit meinem Bruder noch, der hatte so eine Vierspur und ist auch ein super Gitarrist. Dann haben wir noch so eine, sozusagen die Deutschland-Hymne, aber so aufgenommen, eher mit der Gitarre, so Jimi Hendrix-mäßig gespielt.
Ja, geil.
Und dann irgendeinen so Quatschtext darüber gesungen, vergiss Maradona und so. Und als wir dann tatsächlich Weltmeister geworden sind, sind wir dann in der Ente, haben wir das Lied sofort auf Kassette, haben das in der Ente angemacht, das Dach aufgeschraubt und sind durch Wesseling gefahren und ich stand im Auto und habe oben aus dem Dach gerufen und wir waren ein Autokorso mit einem Auto. Aber durch ganz Wesseling.
Ach, es gibt doch irgendwie so ein, das ist schon ewig her, aber da muss ich gerade wieder denken, bei Autokorso. Ich glaube, das ist damals sogar in Bielefeld passiert, bei irgendeiner WM oder sowas, war dann so ein Autokorso und ist halt so ein Kid eindeutig mit dem schicken Auto seines Vaters gefahren und fährt dann halt so jemand hinten drauf. So im Jubeln, so ganz langsam, so puff. Und dann ist da die Party vorbei. Ja, das fand ich sehr lustig.
Ich habe ja damals auch diese Fanmeile 2006, das habe ich auch noch irgendwie miterlebt alles. So, da war ich auch schon in Berlin und so. Das war eigentlich auch, ich habe jetzt keine spezielle Geschichte dazu, fällt mir nur gerade ein. So. Habt ihr das auch so mit, das war so für mich das erste Mal so, dass ich es richtig mitbekommen habe. 2006 war ich 2 Jahre nach dem Abi, was ist man da, war ich so 20 oder so? Das war schon irgendwie, war schon abgefahren. Ich war da aber auch schon genervt quasi davon.
2006 warst du schon länger nach dem Abi, oder?
Nee, 2004 habe ich Abi gemacht.
Aber du bist doch älter als ich.
Ich habe Abi gemacht, ich bin Jahrgang 84 und ich habe Abi gemacht mit 19. Also ich bin ja einmal sitzen geblieben, mal so macht man mit 18. Ja.
Ah, okay, dann macht es, weil du hast ein Jahr mehr Schule und so. Ja, okay.
Ja. Ja, und da habe ich das hier, da war ich da damals bei Magix noch bei der Ausbildung, diese Mediengestalter-Ausbildung, und dann hatte ich auch einen sehr geschätzten Kollegen, Vincent, der ist auch Ire, mit dem hab ich mich sehr gut verstanden immer, wir haben einfach die ganze Zeit eigentlich nur Quatsch gemacht und wir sind dann manchmal so nach der Arbeit, weil unser Büro war in der Friedrichstraße und das ist ja nicht ganz so weit weg von Unter den Linden und sowas und da diese Fanmeile-Geschichte beim Brandenburger Tor. Und dann bin ich da auch mal ein paar Mal nach der Arbeit, weil es war so wirklich so dieser Sommer und mega heiß und überall so diese Mädchen mit der Deutschlandfahne im Gesicht, so mit den Farben und so und groß, oh Schweini, so süß, Und dann bin ich da, also gehe ich zweimal hin und habe ich auch beim ersten Mal, ich weiß gar nicht, warum ich da nochmal hin bin, beim ersten Mal habe ich schon gedacht, so, das ist ja die Hölle einfach. Und es wurde ja dann immer schlimmer. Ich fand ja immer so lustig, die Jahre danach wurde das immer versucht zu forcieren. Also pass auf, ich muss anders sagen. Die Fanmeile war für mich so ein bisschen die Hölle, aber generell, weil ich einfach Menschenmassen sowieso nicht so gerne leiden kann. Ich gehe ja nie auf Festivals, ich gehe nie auf sowas, einfach nicht so mein Ding. Also nicht nur wegen Social Anxiety, sondern einfach, weil ich meistens einfach genervt bin, weil ich finde einfach, Menschen sind in großen Aufläufen einfach noch dümmer. Und zweitens natürlich war das ja eh irgendwie nicht so mein Ding. Ich wollte dann lieber Fußball gucken, so gucken. Aber es war, abgesehen von meinem Zynismus, ja schon mehr oder weniger ein friedliches, großes Event, weswegen man das ja immer versucht hat, und das finde ich lustig, immer so zu reproduzieren. Wisst ihr, was ich meine? Die wollten immer das sozusagen, das machen wir jetzt nochmal so. Und das war dann so forciert immer, so die Jahre danach, fand ich. Weiß ich auch nicht.
Naja.
Weißt du, ich meine? So ein bisschen wie bei der Love Parade. Es ging irgendwie immer besser, besser, besser. Und da war irgendwann dieser Höhepunkt da in den 90ern, Ende der 90er, wo dann 1 Million Leute, glaube ich, dann waren, so unter den Linden und so. Ich will jetzt gar nicht von dieser anderen Quatsch-Love Parade von diesen McFit-Machern da reden, sondern, weiß ich meine, irgendwann ist so, finde ich so, hat man was erreicht, was irgendwie besonders ist, und dann kann man auch das kann einfach nicht mehr reproduzieren. Dann sollte man es einfach so auch lassen, so ein bisschen. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
Ich finde immer wieder toll, auch bei jedes Jahr, alle 2 Jahre bei den Fanmeilen, die Leute, die vorne in der ersten Reihe stehen, die schon seit morgens da warten, dass sie ins Fernsehen kommen bei der Fanmeile, das sind meine Lieblinge. Die sind immer cool.
Das sind aber die gleichen Leute, die auch bei der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor dahin kommen. Ja, das sind genau die gleichen. Ich glaube, das ist diese eine Familie.
Alle mit so einer großen 2-Liter-Flasche mit Gelbfarben.
Genau, die wohnen da.
Die wohnen da am Brandenburger Tor wahrscheinlich.
Genau.
Die sind selber, und der Vater immer so, ich muss doch keinen Fernseher kaufen, den bauen die uns doch hier regelmäßig auf.
Der ist nämlich Kölner, der wohnt unter den Linden. Ja, der ist Kölner, ja.
Ja, eben. Ja.
Apropos Menschen.
Ehrenfelder Tor.
Apropos Menschenauflauf. Ich war gestern meine Mutter in Erfurt besucht gestern, bin mit ihr ein bisschen rumspaziert. Und da haben wir ihre Cousine getroffen. Das tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Und die hat dann erzählt, dass sie irgendwie jetzt Tickets holen geht für ihren Sohn, der scheinbar mein Alter ist, und für sich auch, weil sie zum Woodstock der Blasmusik gehen. Und dann dachte ich erstmal so, krass.
Oh, okay. Thüringen hat keine gute Woche gerade.
Nee, das ist irgendwie in Österreich oder so, keine Ahnung. Also hat sie da so ganz schwärmt und hat sie ernsthaft gesagt, naja, wir haben ja damals Woodstock verpasst, dann will ich das jetzt nicht nochmal verpassen. Und da habe ich gedacht, krass. Und das hat so viel in meinem Kopf gemacht. Erstmal habe ich mir vorgestellt, wie sieht denn das Woodstock der Blasmusik aus? Und dann so krass. Und ich vergleiche jetzt das mit dem echten Woodstock. Das ist ja so, boah.
Aber stell mal vor, es ist im Endeffekt wirklich so. Wie, also der Name ist nicht nur Bullshit, sondern die sind wirklich auch alle total high und nehmen so LSD und sowas. Und sind so voll. Und irgend so ein Trompeter so erstickt an seinem eigenen Erbrochen und irgendwie so, ah, krass, ich hab 5 Tage nicht geschlafen, Mann.
Und die haben auch alle nur so einen Namen, Jimmy Hendrix.
Genau.
Es heißt wirklich Woodstock der Blasmusik. Es heißt wirklich so. Geil. Krass. In ja Österreich. Und nee, und dann ist dann
hat sie Laune. Ultras.
Ach nee.
Aber ja, ich meine, ich will jetzt die Stimmung nicht drücken, aber ich habe es mir halt vorgenommen, dich einfach mal wenigstens mal zu fragen, wie ist denn deine Gefühlslage gerade? Ich meine, hat es wahrscheinlich nicht viel geändert an deiner Sicht zu deinem Herkunftsbundesland, Herm, oder? Ich will jetzt,
ach so,
weiß nee, Gott, keinen politischen Kram hier aus vom Zaun brechen, aber ich wollte dann doch mal fragen, wie deine Gemütslage ist.
Nee, ich fand es ganz interessant, weil mir haben auch sind sehr viele Leute geschrieben, die auch quasi Exil-Thüringer sind, die da ähnlich fühlen wie ich, und man hat so eine...
War keine Überraschung wahrscheinlich einfach, oder?
Nee, leider nicht. Und man hat so eine gewisse Leere, fühlt man sich, wenn man weiß nicht so, was man da machen soll. Man fühlt sich ein bisschen mitschuld, wenn man da nicht mehr ist. Aber dann denkt man auch, warum, ich will da jetzt auch nicht hinziehen, weil, warum?
Hast du gewählt? Bist du da noch gemeldet irgendwo? Hättest du da wählen können? Irgendwie als Erstwohnsitz oder so
nee,
noch?
Nee, sonst,
oder so?
Sonst hätten die Grünen auch mehr als 2,5% bekommen.
Ja.
Da, wo ich herkomme, das fand ich sehr interessant. Nee, und das, ach, weiß nicht, so auf vielen, das einfach, ich finde es so krass, dass alles immer, also alle Statistiken, die man dazu liest, sind auch wirklich verrückt. Also dass natürlich immer weniger Leute da wohnen und die da wohnen, sind immer verbitterter und die wählen dann auch entsprechend und so ganz komisch. Und das, also ich finde es einfach so krass, wenn man das auch, also einmal die AfD auf der einen Seite, ne, dass die da so so wahnsinnig viel abgreifen und bei den Leuten ankommen und dass da in dem Landkreis, wo ich herkomme, hat der AfD-Typ auch das Direktmandat bekommen und sowas. Das ist wirklich sehr gruselig. Aber auch das, was ich halt so krass finde, also Thüringen ist ja wirklich so ein wahnsinnig tolles grünes Land, wo ich daherkomme, das ist ja mitten im Wald, aber so das einzige Bundesland, wo sie die Grünen einfach komplett abkacken, also wo die gerade so die 5% schaffen und dann auch noch verloren haben im Vergleich zu vorher und so, das finde ich so verrückt, dass das überhaupt kein Thema ist und dass sie einfach nur, dass das also wirklich so immer weltfremder da wird und dass es auch schon immer so war eigentlich, gefühlt, also das fand ich auch interessant, dass man immer schon, dass die Leute schon immer sehr viel Scheiß erzählt haben, aber dass es halt irgendwie auch immer schlimmer wird und ich habe mittlerweile so gar keine Bindung mehr, auch wenn da so meine Wurzeln sind irgendwie, ich bin da eigentlich auch fast nicht mehr gerne, weil es immer so einen sehr unangenehmen Beigeschmack hat, da zu sein, wenn man das einfach merkt und es hat so eine, ich weiß nicht, ob man sich das einredet, aber man merkt ja schon so eine komische Grundstimmung, wenn man ist auf dem Dorf und sowas, das klingt jetzt alles sehr schlimm und fies, tut mir leid, aber so fühlt es sich für mich an und ich weiß auch nicht, Also ich weiß nicht, wie das irgendwie sich jemals bessern soll.
Ja, also ich finde, man muss da gar nicht entschuldigen, dass da irgendwie, dass man dann bedrückt klingt. Aber ich meine, das war ja auch der Grund, warum ich fragen wollte. Ich finde,
nee, also nicht entschuldigen dafür, dass ich mich
bedrückt
klinge, sondern dafür, dass ich, wie ich über die Leute da rede, die da wohnen.
Also, so, ja.
Dass auch gute Leute wohnen, aber leider ist ein großer Teil, der ziemlich viel Quatsch erzählt und mit dem man auch nicht reden kann, leider.
Ja. Bleibt einfach nur von uns zu sagen, wählt diese Partei nicht und unterstützt solche Vollidioten nicht. Vielleicht
tut's ja und bei einem. Lasst uns alle nach Thüringen ziehen.
Ja, genau.
Da gibt's viele günstige Wohnungen auf jeden Fall.
Das ist die einzige Lösung. Die Schlauen müssen dahin.
Ja.
Gestern ist der Geisterbahnwelt.
Oder die mit Herz und einfach alles mit Liebe fluten.
Ja. Boah, stell dir mal vor, wir hätten so einen Freizeitpark. Habe ich gerade dran gedacht, so die Gäste des Geisterbahn World. Da gäbe es irgendwie so ein paar Attraktionen, aber ich glaube, der Park wäre immer zu, weil irgendwie einer von uns immer den sich gebucht hat, für eine Woche alleine im Park sein dürfen.
Ich habe mal für das ZDF gearbeitet, vor der Kamera irgendwas, das ist schon sehr lange her, und da musste ich im Vertrag unterzeichnen, dass sie basierend auf mir einen Freizeitpark bauen dürfen. Da ihr auch im ZDF gearbeitet habt, habt ihr das wahrscheinlich auch unterzeichnet. Das heißt, das ZDF könnte das einfach selber bauen, ohne dass wir was davon bekommen.
Wie, das ist irgendeiner Klausel oder was? In dem NDA oder was? Oder wo drin?
Ja, das steht da als Klausel drin.
Na, in den NDA natürlich nicht. Also da gehört es ja gar nicht ran.
Ja. Sorry, Herr Baron von Fernsehmacherhausen. Ja. Ich meine, ja, stimmt aber, ja, hast du recht. Aber trotzdem, irgendeinem Mitarbeiter, vor allem irgendeinem Vertrag steht das. Aber woher weißt du das? Hast du das wirklich nachgelesen? Oder was?
Ja, schon da drin als Klausel. Also ich glaube, dass wenn basierend auf der Sendung sowas gemacht werden wird, dann zum Beispiel Freizeit.
Aber Donny und ich waren ja bei Neo. Das ist ja dann nur für den Neo-Freizeittag.
Ach so, okay.
Genau, ja. Der ist ein bisschen cool und edgy.
Der ist ein bisschen cooler. Sorry.
Der geht dann auch irgendwann ins Hauptprogramm.
Da gibt es dann die Gästeliste Geisterbahn.
Das war eins der wenigen Sachen, die ich da, fällt mir gerade ein, eins der wenigen Sachen, die ich von Pierre M. Krause gut finde, ist, dass er hat einmal irgendeine Sendung, der hatte ja immer ein bisschen so mit dem Schmidt zu tun irgendwie. Ich glaube, die haben da irgendwie so mal, die sind da mal irgendwie spazieren gegangen und so. Und der war, glaube ich, mal bei ihm in der Sendung. Und das war ganz interessant, fand ich für eine Late-Night-Show eine gute Thematik, wo man echt einfach sagen muss, Chapeau, das ist gut, das ist einfach unterhaltsam. Und zwar, das wusste ich auch nicht, es gibt ja wirklich für in Deutschland so bestimmte Prominente oder bestimmte Personen des öffentlichen Lebens werden tatsächlich von den öffentlichen Rechtlichen ja bestimmte, auf eine bestimmte Art und Weise eingestuft, im Sinne von, wenn die sterben, bekommen die in der Tagesschau so dieses diesen Nachruf. So, dieser Mann, dieser, also oft sind es so Literaten, Literatur,
Literaten, ja.
Professoren.
Und nee, ihr kennt eher seltener, aber so Schriftsteller.
Ja, Schriftsteller und Politiker und so, aber tatsächlich auch hat Harald Schmidt so eins. Das heißt, und das fand ich ganz witzig, das haben die irgendwie rausgekramt, das heißt, für ihn ist dieser Rohschnitt schon da, ohne Voice-Over halt. Es gibt quasi diesen Harald Schmidt, quasi falls der mal stirbt, dann haben die halt reingeguckt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Gag war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Gag war. Das fand ich irgendwie interessant. Habt ihr das gesehen? Wusstet ihr das, dass das so ist?
Ja, aber das kann ich mir vorstellen, dass so ist, ja, dass sie das mal alles auf Halde haben und dann...
Ja. Ja. Aber es ist irgendwie total einerseits traurig, aber auch faszinierend und irgendwie auch interessant und ein bisschen witzig. Also es ist echt krass. Die haben das einfach schon parat. Das ist genau die richtige Sekundenzahl für die Tagesschau, dass es da genau reinpasst. Falls dem was passiert und wenn er mal tot ist, dann kommt der Autor und macht da halt einen halben Tag lang einen Text drüber, genau auf die Länge. Und dann war's das.
Ist klar krass. Da muss man gut vorbereitet sein.
Ja. Ich fand das auch lustig, weil ich würde gerade meintest, so von wegen öffentliches Interesse und sowas. Jetzt wurden ja jetzt irgendwie die TV-Rechte für die EM24 oder so vergeben. Und die hat irgendwie komplett die Telekom bekommen. Und aber es gibt nach deutschem Fernsehrecht, keine Ahnung was, müssen Spiele von hohem öffentlichen Interesse müssen frei zugänglich sein. Das fand ich irgendwie lustig.
Ah.
Also alle deutschen Spiele, Öffnungsspiel und ab Halbfinale oder sowas.
Ist immer noch, ne? Das wurde, steht irgendwo. Das ist so wie ein Stein gemeißelt, diese.
Das ist ein Stein gemeißelt. Ist ja kein
Gesetz, aber.
Im ja, Rundfunkstaatsvertrag.
Genau.
Es ist im Waldparkstadion unter dem Anstoßpunkt unter der Erde ist eine große Trafel. Da ist da den Stein gemeißelt.
Wo wir gerade bei traurigen Sachen in Thüringen waren, ne? Mir ist gestern in Erfurt noch was aufgefallen. Der Kika ist in Erfurt, ne? Und deswegen ist in der Stadt von Erfurt, Kika. Sind da verschiedene so Figuren, so zum Beispiel irgendwie Pittiplatsch und die Maus, Elefant und so, Tiger in die Schiene, alle rum. Und es gibt auch, da ist ein kleiner Fluss und da ist dann so ein Boot mit Hein Blöd und Käpt'n Blaubeer. Freue ich mich immer, wenn ich dann vorbeilaufe, habe ich mich auch gestern drauf gefreut, komme ich da vorbei, ist da nix. Und da habe ich gesagt, Mutti, was los, wo ist Hein Blöd hin, ne? Was ist hier los? Und hat sie mir erzählt, habe ich dann auch gegoogelt, stimmt, Hein Blöd wurde nachts der Kopf abgeschlagen, hat jemand geklaut. Eine Hein-Blöd-Figur.
Oh, Simpsons! Jebediah Springfield, eine der frühen Folgen. Nur kurz als kleiner Fun-Fact, wer es kennt, die Folge. Da hat es ja Bart gemacht, hat er den Kopf abgeschnitten von Jebediah Springfield in den Versteck.
Und da habe ich gedacht, wer macht denn sowas? Und dann habe ich aber gedacht, das hat eigentlich so ein bisschen die Handschrift von unserem Tontechniker Moritz, dass der da irgendwie nachts verballert durch Erfurt läuft, dem Hein-Blöd so. Fühlt er sich von ihm angemacht, haut ihm den Kopf ab und dann nimmt er den mit.
Würde zu ihm passen, auch diese aggressive Art. Ja. Der macht ja das Kindern immer so nach vorne auch so. Und ist so, ja, das ist schon, der ist schon gefährlich. Aber Tontechniker ist ein bisschen hochgegriffen, muss ich sagen. Ja, Tontechniker, Toni. Also Ton.
Ja,
Tondude.
Ja, Tonmensch.
Der Mann, der halt die Speicherkarte hat. So.
Und die Dateien falsch benennt.
Genau.
Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass er unser Kindergärtner ist.
Ja. Nee, wir haben ihn ja auch, glaube ich, schon. Ich glaube, es passiert jedes Mal. Jedes Mal nach einem kleinen Moritz-Diss kommt eigentlich immer die Einordnung, nee, Moritz ist cool. Ich glaube, das weiß man mittlerweile.
Er ist ja dafür da, dass wir nicht mit den Technikern vor Ort reden müssen.
Er ist ja der, ich muss es anders, also nicht Tontechniker-Flüsterer, sondern er ist der Vor-Ort-Tontechniker-Flüsterer. Das ist er. So, der weiß immer genau. Weil haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich werde nicht müde, dieses Thema liebe ich ja, diese Leute, die, wenn du irgendwo einen Live-Auftritt hast, die dann vor Ort irgendwie den Ton machen, die immer erstmal, die sind wie, keine Ahnung, wie beim Amt oder so, ja, wollt ihr einen 350er oben dran machen oder was, haben wir ja in Stadt aber nicht im Rundown drin, also ja, das Equipment haben wir nicht da, das geht nicht, können wir nicht machen, habt ihr nicht vorher gesagt.
Da sage ich immer, Entschuldigung, das sagt mir alles nicht, ich bin Artist und dann gehe ich, dann genau. Lasse ich die Tür hinter mir zufallen.
Genau. Aber die Wahrheit ist, im Endeffekt stehen wir einfach meistens komplett ratlos da und versuchen einfach nicht in irgendeinen Konflikt zu geraten, weil ohne Moritz wir einfach komplett aufgeschmissen sind. Und dann kommt Moritz immer so, ja, ich mach das, geht mal Backstage, ich mach das so. Naja, und dann sagt er auf seine Art so, naja, haben wir mal eigentlich schon geschrieben. Ja, ist ja gut, können wir jetzt mal an der Lösung des Problems arbeiten, oder? Und dann haben sie ihn. Ja, hat er sie meistens, ja. Tja, ja. So ist das.
Tja, ja. So ist das.
Ich würde mich jetzt wieder hinlegen eigentlich.
Ja, ich lege mich auch wieder hin. Ich muss aber auch sagen, du hast ja am Anfang gesagt, Herr, ich finde jetzt war die Zeitumstellung und jetzt war es auch, heute war der erste kaltere Tag in Berlin, so mit einem Grad. Und ich muss sagen, ich habe mich heute sehr wohl gefühlt, so gemütlich zu Hause. Ich habe die Heizung wieder an auf 3, aber Podcast hier zu hier aufgenommen, meine Cola liegt hier neben, so. Ich habe schon Spekulatius tatsächlich, ich habe diese Twix-Spekulatius, setze mich gleich hin, gucke ein bisschen Age of Empires im Fernsehen und was? Die Decke drüber, ist geil, ist eine gute Jahreszeit, finde ich.
Guckst Age of Empires im Fernsehen?
Ja, die ganze Zeit. Ich gucke immer auf YouTube, die Profis gucke ich immer zu, schon seit 2 Jahren, das ist so mein Lieblings, ich gucke es eigentlich die ganze Zeit. Ich glaube, meine Nachbarn sind auch alle schon komplett fertig mit den Nerven, weil die ganze Zeit immer hören so ra, ra, ra,
ra. Ich will ihn, das ich soll.
Also diese Game-Sounds. Ne.
Ich gehe jetzt zum Konzert meines Neffen.
Oh, wirklich jetzt?
Wohin? Der hat eine Rockband.
Geil.
Die spielen jetzt in Berlin. Die heißen, ja, der hatte noch eine, als mein, hier an meinem Geburtstag, ja. Da hat er schon mit seiner damaligen Band, Vorband gemacht. Der hat eine neue Band, die heißen Elia und die haben jetzt eine EP, glaube ich, gemacht oder so, keine Ahnung. Und er will immer, dass ich das höre und ich sage immer, ja, mache ich und vergesse es immer. Und jetzt spielen die aber hier und dann denke ich mir, gucke ich mir doch direkt live an, dann habe ich the full power, das volle Feeling und gucken wir nochmal, was die machen.
Geil.
Geil.
Aber weißt du denn wo? Oder kannst du das sagen?
Ja, das, ich glaube, wenn dieser Podcast rauskommt, ist eh schon vorbei.
Ja.
Das ist, glaube ich, im Club Linse, wenn mich nicht alles täuscht.
Ah, ich hätte jetzt so Lido oder so gedacht. So, klang das so
nach Lido. Noch nicht. Das kommt aber schon. Ich glaube, die aktuelle EP heißt Distanz, wenn mich nicht alles täuscht. Und,
tiefgründig.
Naja, die jungen Leute. und das gucke ich mir mal an. Mal gucken.
Geil. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß dabei.
Vielen Dank.
Ich murmel mich weiter unter meine Decke. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören einer weiteren Folge Gäste ist die Geisterbahn. Das war's von uns für diese Woche. Ja.
Macht's euch gemütlich da draußen.
Zuhörer, die nicht mehr zuhören. Sind das überhaupt noch Zuhörer?
Ach, die meinst du die Leute, die immer einschlafen wollen? Alarm, Feuer! Feueralarm, Meldung, Feuer!
Feueralarm.
Zucchini, steif! Steif! Überall, Schweizer!
Du hattest, glaube ich, auch ein bisschen Ananas vom Vortag.
Ja. Ey, ganz ehrlich, da freue ich mich doch am meisten drauf. Schön unter der Decke jetzt mal eine geile, gute, alte Ananas vom Vortag.
Ja, schön mümmeln. Schön Ananas mümmeln.
Rein frömeln einfach mal. Rein dübeln, ey.
Herr, was gibt's von dir, von deiner Seite aus noch?
Ist gerade schwierig, hier ist gerade eine Katze auf dem Tisch giften. Der ist jetzt hier zwischen mir und dem Mikrofon, ich muss aufpassen. Der will Futter.
Der welche denn von den beiden?
König Louis.
König Louis, er ist ja ein bisschen der Frechere, muss man auch mal sagen.
Er hat nur seinen Hintern zum Mikrofon gedreht.
Das ist eine Aussage, glaube ich, an sich.
Ja, das war auch ein ziemlicher, naja.
Gut, Leute,
so machen wir das.
Haut rein, Leute. Danke fürs Zuhören, macht's gut. Und
bis zum nächsten Mal.
Lasst uns eine positive Bewertung da freuen wir uns drüber.
Das stimmt.
Und folgt uns doch mal auf Instagram, wenn ihr Bock habt. Wir haben einen Instagram-Account, ich glaube, der heißt @glgeisterbahn, ne, auf
ich glaub,
Instagram.
Du heißt ja bei Twitter, ich glaube, bei Instagram ist Gäste ist die Geisterbahn. Komplett.
Ja, folgt uns da doch mal, weil unter anderem wir auch gemerkt haben, so gerade bei dem Gästelistchen Geisterbähnchen, das machen wir auf jeden Fall nochmal, dass wir da das über Instagram laufen lassen. Weil irgendwie auf Facebook sind eigentlich nur noch wütende Tanten, habe ich das Gefühl. Also nicht bei uns, aber generell. Gott. Ja, nee, scheiß drauf. Folgt uns einfach da freuen wir uns. Also haut rein.
Alles klar, Leute, bis
ciao.
Dann.
Jason, Jason.
Ciao.
Broiler, die Wurst.
Die kontextsensitive.
Der kontextsensitive Wurst-Hit, würde ich sagen.
Wurst-Snack.
Wurst-Snack.
der kontextsensitive Wurstsnack. Das ist ein
schöner Warum redest du wie Martin Semmelrogge, wenn du eine Werbestimme machst?
Was? Was
ist, ey, hör beim Flugpapa, ist ein geiler Wurstsnack. Ich bin da am Essen dran.
Ich bin doch gar nicht so.
Ich bin ein Brüller am Essen dran.
Okay, also tschüss.
Ihr seid mir unangenehm.
Okay, ciao, Leute.
Ciao.
Gäste, Liste, Geister da.